Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio Ausgabe Nummer 89 an diesem wunderbaren Dienstag. Es ist der 13. August 2013. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio wie immer Johannes Heimann.
Guten Abend.
Guten Abend. Tja, es ist schon wieder Abend. Der Tag verrennt. Es ist Abend. Wir hatten tatsächlich... Ausnahmsweise haben wir sonst ganz selten nur eine Woche keine Sendung gemacht.
Das genehmigen wir uns in seltenen Ausnahmefällen.
Genau, sonst sind wir ja...
Nutzen wir die Möglichkeit eines Podcasts, der auch mal eine Woche nicht stattfinden kann.
Mhm. Ja, und jetzt sind wir wieder da. Bam.
Wir haben Hausarbeiten geschrieben.
Ja. Das war unschön. Aber.
Das war ein unschöner Donnerstagabend, sag ich mal so.
What had to be done, had to be done, ne? Wir trinken Tee. Was haben wir eigentlich letzte Woche getrunken? Das freue ich mich gerade.
Offiziell oder in der Wirklichkeit?
tzeit.org. Offiziell. Ah, Liedmarte, okay.
Ja, ich.
Ja.
Das war diese Doppelgeschichte da.
Ja, und ich habe Kondomi oder sowas getrunken.
Nee, das haben wir dann andermal.
Ja, aber ich habe irgendwas anderes getrunken. Wie dem auch sei.
Einmal habe ich Liedmarte und... Flora Power Mate gesoffen.
Ja, das war vorletzte Woche.
Gesüffelt. Und
ja.
Und einmal haben wir Kondomi getrunken. Kondoli. Kondolenz. Kondomi.
Ja, und
heute Kondom-Kondolenz.
Trinken wir wieder Tee
und. Irgendwas Ausländisches.
Die eifrige Hörerschaft, die seit Folge Nummer 1, die übrigens niemals stattgefunden hat, dabei sind, die kennen diesen Tee schon, fällt mir gerade ein. Weil das ist nämlich der Tee, den wir in der ersten Sendung getrunken haben.
Nein!
Tja, wir wiederholen uns, Johannes. Ja, und dabei handelt es sich um den English Breakfast Tee von der Firma Twinings. Die ach so heiß geliebte Firma Twinings. Sind die eigentlich in England so beliebt, wie sie behaupten, oder sind sie da mehr so eine Randerscheinung? Johannes als unser großer England-Experte, mehrfach schon dort gewesen, diverse Praktika.
Verarschst du mich hier gerade?
Nein, ich brauche deine Reputation ein bisschen, weißt du. Hm. Also als offizieller England-Experte dieses Podcasts musst du ja auch, weißt du. Das ist so wie der Auslandskorrespondent für die USA von der Tagesschau. Der war da auch noch nie, aber
der steht. War schon in England.
Ich weiß.
Keine Ahnung. Da also du kannst den auch normal im Supermarkt kaufen. Mhm. Aber ja, ich kenne das jetzt so aus dem Alltagserfahrung eher so, dass man sich eher so die 200 Teebeutelpackungen kauft und von der jeweiligen Supermarkt-Hausmarke, die man gerade so anbietet. Mhm. Twinings ist eher so, ja, ist auch okay, aber kostet halt auch ein bisschen mehr.
Okay, das heißt... Wird jetzt nicht so oft getrunken. Also ist das der Standard-Tee oder was?
Keine Ahnung. Dazu habe ich dann doch zu wenig Alltagserfahrung. Hm. Ich würde mal sagen, das ist eher so die... wenn man irgendwie bereit ist, für einen Tee ein bisschen mehr Geld auszugeben.
Okay, also der...
Es ist jetzt nicht der Discounter-Tee, verstehst du? Es ist eher so das Edeka-Produkt.
Edeka-Hausmarke.
Ja.
Okay.
Naja, auch nicht.
Ja, nee, okay, ja, ich weiß schon, also Es hat schon Grund, dass man das bei im Edeka bekommt hier. Mittlerweile.
Ja, da kriegst du es auch im Rewe sozusagen. Gibt's ja nicht die Marken da, aber
ja, schon klar. Gibt
die anderen da.
Man kriegt es in jedem Supermarkt, aber es ist halt teurer als der Billig City.
Ja. Ist eher so das Mittelsegment.
Ich habe mal, wo du gerade Supermarkt-Tee sagst und Hausmarke.
So habe ich es in Erinnerung. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also.
Ja, das kann ja sowieso keiner kontrollieren. Ja, gut. Dann bist du England-Experte jetzt hier. ich habe mal vor Ewigkeiten, wo wir gerade von Hausmarke gesprochen haben, den...
Ach, und übrigens eher auch sowas wie Breakfast und Start und die meisten Tees, die sind halt einfach, da steht halt einfach dann auch Tee. Das ist klar, dass das schwarzer Tee ist. Fertig, Ende Gelände. Sowas wie Earl Grey und zum Beispiel ist eher dann so eine Ausländersache.
Wie Ausländersache?
Ja, oder so der feineren Gesellschaft.
Ach so, das trinkt...
Das wird auch manchmal ganz gern so in britischen Filmen oder Serien aufgegriffen, wo dann so jemand sagt, Cup of, so im einfachen Café sagt, Cup of Earl Grey und dann kommt dann zurück, oh nein, also wir sind hier nicht am Königshof, ja.
Fällt mir nicht, ich muss ja Downton Abbey mal wieder weiter gucken. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe mal, wo wir vorhin von Hausmarken und Supermärkte gesprochen haben, die Hausmarke des Harrods Kaufhaus getrunken.
Ja, die ist sicher auch erbärmlich.
Kann ich jetzt wohl nicht bestätigen.
Ja, das dachte ich mir. Kostet wahrscheinlich auch einiges. Ich meine, Harrod ist ja jetzt nicht gerade so der Rewe von England.
Also Harrods, ich war nicht da. Ich habe mir das nur mitbringen lassen. Ist, so wie ich das verstanden habe, so dass das KDW von London.
Ja.
Und
sozusagen. KDW ist eher so eine Imitation von Harrods, aber.
Gut, das weiß man als einfacher blöder Deutscher nicht. und die haben eine eigene Teemarke, die heißt Harrods, glaube ich, oder Harrods Tee oder sowas. Und da gibt es dann auch normalen English Breakfast und ich glaube auch Earl Grey. Hm. Und die habe ich mal dann getrunken und die waren echt. Für einen Beuteltee. So auf dem Niveau von Twinings, wenn ich darüber. Eher darüber. Und das war echt. Kann ich öfter trinken, sowas. Und heute trinken wir, wie schon erwähnt, den English Breakfast von Twinings. Und wenn ich mich so zurückerinnere an die erste Folge, dann war das so unsere Lieblingsteemarke. So, weil die so, weiß ich nicht, da hatten wir gerade irgendwie so ein Twinings-Flash. Das habe ich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich habe zwar
Twinings.
Ja, ich mag den auch noch.
Hab's jetzt wieder für mich entdeckt. Mhm. Ich war ja die ganze Zeit auf der Suche nach irgendwie so einem Assam Breakfast, irgendwas, was knallt. Mhm. Naja, nicht nur was knallt, sondern was irgendwie ein bisschen herber, also herber ist vielleicht das falsche Wort, ein bisschen malziger, ein bisschen kräftiger schmeckt und irgendwie war ich mit nichts glücklich. Da der Condoli, der ist einfach nur bitter. Das kann man nicht beschönigen. Der ist einfach, ich habe mir echt Mühe gegeben, ihn korrekt zuzubereiten. Er ist immer bitter. Mhm. Und zwar eklig bitter.
Okay.
Nicht, dass man sagen könnte, er wäre irgendwie, ja, der ist so kräftig, aromatisch, malzig. So. Nee, der ist einfach bitter.
Ja, als ich ihn das letzte Mal getrunken hatte, da war meine Nase relativ zu und ich dachte so, naja, schmeckst bestimmt nicht die ganzen feinen Geruchsnoten und so, deswegen ist der jetzt nur bitter, aber.
Ja, keine Ahnung, woran das lag. Vielleicht mache ich auch einfach irgendwas falsch, das kann sein. Aber, und der Irish Breakfast, der, ich weiß nicht, irgendwie. Da scheint mein Hirn zu stark zu trainiert zu sein auf Twinings Breakfast.
Hm.
Muss mal gucken, ich. Sauf mich mal durch verschiedene englische Teemarken, was man so kriegt auf eBay oder so.
Hm.
Durch. Oh, na ja.
Die nächsten Folgen sind gesichert.
Ja, nee, erstmal müssen die 50 Teebeutel Twinning weg.
Gib's mir ein paar.
Komm ins Büro.
Ja, der, wie gesagt, vor als wir diesen Podcast gestartet haben, da waren wir beide so ein bisschen
jung und unerfahren.
Ja, unberührt, das auch und jungfräulich und so. vor allen Dingen Twinings geschädigt. Und das ist bei mir jetzt gar nicht mehr so. Ich mag Twinings-Tee immer noch. Es ist ein guter Tee für einen Beuteltee. Aber ich trinke mittlerweile nicht mehr regelmäßig. Wobei ich sagen muss, ich habe so eine Dose losen Tee Twinings Earl Grey zu Hause liegen.
Die ich Ach mit, ja. Die, ich die kleinen auch, Sünden, gell?
Ja, ja. Ja, aber der ist auch vom, der hat auch ein gutes Blattbild. Also es ist bestimmt so ein Goal, so ein so Mittelklasse, so Flowery Dingsbums, Orange Pecco. Also schon ein bisschen mit was dran am Stängel. Und der schmeckt ganz gut, wobei ich finde, bei Twinings ist der ist das Bergamot-Aroma immer so in your face.
Das ist halt künstliches Aroma, ja.
Ja, aber es ist auch viel. Ich meine, es gibt ja auch andere Tees, die das mit künstlichem Aroma realisieren, die sind aber nicht so, ich hau dir das Zeug direkt intravenös auf die Fresse.
Ja, wobei ich bei Twinings so die Erinnerung habe, das verzieht sich dann aber auch relativ schnell.
Ja, wenn du lang genug liegen lässt, aber das ist halt so eine Aromadose, das riecht so ein Metalldöschen, was so Ach verschlossen so. Ist.
Okay, ja gut.
Die habe ich jetzt, bestimmt.
Damit es eher noch schlimmer.
Ich glaube, die habe ich seit Weihnachten oder seit letztem Jahr und ich mache es immer auch so, Gott.
Kann ich mir gleich Bergamotte aufgießen, gell?
Wundert mich, dass es das nicht noch nicht von Monin oder wie das heißt.
Von was?
Diese Sirup-Hersteller. Kennst du diese Sirupfläschchen, die das hier bei den Kaffee kippen?
Ah, ja, habe ich schon gesehen, ja.
Heißt Monin, Monent, irgendwie.
Irgendwas mit das M, glaube ich. Ja, ja.
Das von als, noch als Bergamot.
Die gibt's Vanille.
Vanille habe ich zu Hause, ja. Gibt's aber in allen möglichen Variationen.
Du gibst dir sowas in Kaffee?
Am Sonntag.
Ja?
Ja.
Ich hab das in. Ja, Monin, genau.
Ja.
Ja, ja. Ich hab's noch nie ausprobieren. Ich hab da ein bisschen Gräuel vor.
Naja, wenn man halt Vanille mag, dann schmeckt's halt vanillig. Also. Brauchst auch keinen Zucker mehr.
Ja, ich kann mich mit vielerlei Geschmacksrichtungen anfreunden, aber ich habe irgendwie so ein bisschen Schiss davor. Das ist dann so, oh Gott, und dann habe ich so eine komplette Flasche Sirup da stehen und denke, was mache ich jetzt damit, gell? Oder wenn du es irgendwo kaufst, dann hast du dann irgendwie so 4,50 für den Sirup bezahlt, dafür, dass der mal so schnell so ein Tröpfchen reinfallen lässt. Mhm. So Starbucks gehe ich ja aus Prinzip nicht. Und
ja, gut.
Er sollte häufiger zu Starbucks gehen und mit so einem Dings da dann durch die Gegend wackeln. So Kaffee, Latte, Con, Dingsbums mit dies und das in Vente.
Chai Latte mit echter Brustmilch und so.
Ich kenne leider die Fachsprache nicht. Ich könnte gar nicht bestellen.
Ja, aber das ist eigentlich ganz
nett. Haben die Chai bei Starbucks?
Definiere Chai.
Ja, so gewürzten Tee.
Die haben dieses, ich meine, die haben dieses Chai-Milch-Gedingsel.
Ach so.
Also nicht das Tee mit Gewürz. Das
kann man beim Edeka bei uns kaufen. So ein Döschen. Sieht irgendwie eklig aus.
Ich habe einmal irgendwo, ich glaube, das war bei Dunkin' Donuts oder so, auch ewig lange her, unerfahren, ich habe gedacht, das ist weil Chai ist Tee. Ja, ich hätte gern den Chai. Oder dann war das halt mit so einem Deckel drauf. Wir trinken neben so einen Schluck. Weihnachten! Ja, schön wäre es gewesen. Das war halt irgend so eine Milchpampe mit irgendwie, was weiß ich für Gewürzen. Ich habe fast in die Ecke gespuckt. Furchtbar. Vor allem, wenn du nicht damit rechnest. Ja. Jetzt sind wir schon wieder am Holz abgeschweift. Also eigentlich wollte ich was über den Twinning sagen.
Entschuldige, es war meine Schuld.
Ja, guter Beuteltee. Sonst noch was? Kann man trinken. Den Earl Grey finde ich ansprechender. Aber
ja. Ich mag ja. lieber den. Inzwischen. Mhm.
Was ich auf Tod nicht abkann, ist das Lady Grey von denen.
Das Lady Grey von denen, das mag ich auch nicht.
Lady Grey im Allgemeinen mag ich auch nicht.
Nee, das von Teeblatt, das ist ganz nett. Das mag ich. Das trinke ich gerne. Das ist mit so einem, da ist nur Zitronengras, glaube ich, bei. Und das schmeckt so so schwarzteeig erfrischend.
Das Problem ist, ich trinke momentan zu wenig Tee. Ich trinke morgens Kaffee und mittags Kaffee und Eigentlich nur so habe ich die letzte Woche bei während dem Hausarbeitsschreiben mal so ein bisschen Tee getrunken.
Ja. Ich trinke wieder jeden Tag Tee. Das war...
Muss mir das mal irgendwie angewöhnen, aber ich habe irgendwie, ich trinke ja meinen Kaffee mit Zimt. So aus Ernährungsgründen. Und ich habe irgendwie so viel Zimt in den Tee zu tun.
Ja, dann bist du wieder beim Chai, hä?
Wobei ich Chai, also so richtig indisch Chai, so Gewürztee, schmeckt gar nicht so schlecht.
Ja, klar. Sag ich doch.
Ja, ich weiß auch nicht.
Glaubst du, ich empfehle dir Scheiße oder was?
Nö. Muss man mal weiter austesten. kommen wir doch zu der Neuigkeiten-Kategorie. Um das mal hier schön, wie heißt das Wort? Anglizismen. Ohne Anglizismen zu. Furchtbar. Neuigkeiten, ja. Der Jeff Bezos. Das ist der Chef von Amazon. Der hat.
Und Gründer.
Achso, und Gründer, das wusste ich gar nicht.
Nicht? Nö. Nee, das ist der, der damals. Wo haben die angefangen? Seattle? Ich glaube auch im Nordosten, Nordwesten der USA, so in der Garage.
Wie alle Unternehmen aus den USA, die fangen immer in einer Garage an.
Nee, ich weiß nicht, ob es eine Garage war.
Es war sicher eine Garage.
Spekulation. Der da angefangen mit diesem Amazon.
Genau, dieser Herr, Jeff Bezos, der hat eines Tages auf sein Konto geguckt, meinte, da wären 250 Millionen zu viel drauf. Und hat, dass ich
nein,
dann...
Nein, der hat plötzlich morgens auf sein Konto geguckt. Das war so geil, stand beim New Yorker. Also, ich glaube zumindest New Yorker.
Das war so Bestellung.
Ja, er hat morgens auf seiner Kreditkartenabrechnung einen 250 Millionen Abzug gesehen und das hat ihn dann doch sehr verwirrt. Er kann sich nämlich nicht erinnern, ein entsprechendes Produkt in seinen Einkaufswagen gelegt zu haben. Ja, er hat die Washington Post gekauft.
Ja.
Privat.
Ja.
Man hat sowas jetzt.
Man hat seine Privatseite.
Sonst viel zu viel schlechte Presse über Amazon.
Ja. Also außerhalb von Deutschland?
Weiß ich nicht. Das war mehr so.
Mich wundert, dass er das gekauft hat und nicht Amazon selber, weil das hätte wenigstens so vielleicht noch...
Was, Amazon als Unternehmen mit einer Zeitung.
Naja, dann hätten sie halt so ihre Hauszeitung im Grunde, die sie dann halt auf, die könnten sie theoretisch, ich meine, Amazon ist so drauf, die könnten allen Kindle-Besitzer die Washington Post kostenlos geben. Kaufe einen Kindle und hast jeden Morgen die Washington Post auf deinem Gerät. Sowas zum Beispiel.
Wäre für mich ein Kaufgrund.
Ja, siehst du. Und alleine dafür, da würden sie Leute auf ihre Plattform locken und Leute, die Kindle-Geräte besitzen oder einen Amazon-Zugang haben, wissen, da bleibt kein Auge trocken. Also da kauft man früher oder später ein. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen. Oder sei es die halt nur vernünftig zu vermarkten. Ich meine.
Ja, es gibt jetzt verschiedene Ideen, was auch da mit Kindle und Amazon passieren könnte. Es ist auf jeden Fall interessant, dass er sich das privat gekauft hat und nicht Amazon.
Ja.
Also Amazon als Unternehmen das gekauft hat, sondern eher als... das Privatmann hat und das Unternehmen nun nicht mehr public gehandelt wird, sprich, er ist auch nicht mehr, also ich hab's nicht, ich kenne mich jetzt mit dem amerikanischen Wirtschaftsrecht nicht so exakt aus, aber ich habe es so verstanden, dass das Unternehmen private geht, so wird es bezeichnet. Das heißt, er muss nicht mehr Anteilseignern Berichte ablegen über den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.
Ach ja.
Das heißt, er kann jetzt mit dem Laden quasi machen, was er will, ohne dafür jemandem Rechenschaft ablegen zu müssen.
Okay. Irgendwie creepy.
Naja, im Sinne von wirtschaftlichen Entscheidungen. Also ja. Ich kann jetzt sagen, der Laden geht jetzt in die Richtung oder in die Richtung. Gleichzeitig hat er aber auch verkündet, dass er gar nicht mal so in das Tagesgeschäft eingreifen möchte. Also er möchte irgendwie so jetzt hier die Strategieentscheidung und sowas treffen, aber so Tagesgeschäft hat er gemeint, da hat die Zeitung gute Leute und so und das bleibt so und das machen die schon.
Okay. John Siracusa hat da einen interessanten Gedanken zugeäußert im Accidental Tech Podcast. Und zwar, ich weiß nicht, ob er das ernst gemeint hat, aber er meinte irgendwie, dass Jeff Bezos vielleicht so ein Freund der Washington Post sei, dass er vielleicht einfach nur sicherstellen wollte, dass dieses Unternehmen einfach weiterhin auch existiert.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Und dass er das dann einfach mal gekauft hat.
Weil zum Beispiel die New York Times, die macht ja ganz gut.
Ja.
Also sie scheint irgendwie ganz
machen
gut
wir?
Zu... Ja, doch. Das ist also soweit ich bisher das mitbekommen habe von den Bilanzen, scheint das ganz gut zu laufen bei denen. So in dem Sinne, dass sie das auch mit dem Digital, dass sie da langsam oder dass sie da Profit rausschlagen. Also teilweise wird dann schon so gesagt, naja, wozu sollen wir die dann auch bedrucken? Also und also dass sie es gibt da so Berechnungen, ich weiß es jetzt nicht, ich habe es nicht so genau angeguckt. Es war jetzt auch relativ spontan mit der Washington Post. Dass sie gesagt haben, wir könnten auch mit dem Digitalgeschäft dann ganz gut eine relativ große Belegschaft führen. Mhm. Und bei der Washington Post ist es ja so, bei denen geht es ja nur noch bergab.
Ja?
Naja, nicht wirklich, aber es ist die Print, die Abonnentenzahlen haben schon echt arg abgenommen in den letzten 15 Jahren.
Ja. Was vielleicht auch noch ein interessanter Punkt ist, dass die Washington Post eine der wenigen überregionalen Zeitungen ist in den USA.
Ja, sagen wir mal so, auch die man international kennt.
Ja.
Es gibt im Mittleren Westen, glaube ich, noch ein paar Zeitungen, die man auch so überregional wahrnimmt.
Gut, es gibt ja überregional und landesweit, das ist
ja
ein Unterschied.
Ja.
Aber
landesweite Zeitung meinst du jetzt?
Genau, landesweite Zeitungen gibt es ja, also die ich kenne. Ich weiß nicht, ob das so mit der Wirklichkeit übereinstimmt, aber da gibt es die Washington Post, Wall Street Journal, New York Times.
USA Today.
USA Today. Und das ist schon eher eine kleinere, würde ich sagen.
Was du meinst in den USA? Die kriegst du quasi überall hinterhergeworfen.
Okay. Noch weil? Fällt dir noch eins ein? Das wären so.
War so mein persönlicher Eindruck, als ich in Florida war. Ich weiß nicht, ob das auf den Rest der USA zutrifft.
Keine Ahnung, ich kann das nur von meiner Außenwahrnehmung her beschreiben. Und ich habe noch nie jemanden die USA Today irgendwie zitieren hören. Das ist immer nur Wall Street Journal. Ja,
die zitiert man auch nicht, weil da gibt es nicht so viel zitieren, weil die Artikel nicht so lang sind. Ich sehe hier so ein Blättchen.
Also.
Es gibt noch eine relativ große Militärzeitung, die ist, die USA sind sehr verbandelt mit ihrem Militär. Also, okay. Die wird auch nationalweit wahrgenommen.
Militärzeitung heißt für Militär geschrieben,
ja,
oder vom Militär
sowohl
geschrieben?
Sowohl als auch.
Vom Militär fürs Militär. Und ja, das lesen auch andere Leute außer Militärleute.
Ja.
Und was steht da so drin?
Wie heißt der? Eagle? Nee.
Keine Ahnung.
Die wird auf jeden Fall auch nationwide, wie sagt man, national wahrgenommen.
Okay.
Ich weiß nicht, für die Tech-Presse ist wahrscheinlich so San Francisco Chronicle, LA Times, also so westküstenmäßig. Und im Mittleren, weiß nicht, vielleicht von Chicago ausgehen wird. Gibt es nicht ein Chicago Tribune? Was weiß ich. Auf jeden Fall international, was auch amerikanische Zeitung. Die New York Times macht ja dann auch den International Herald Tribune. Macht doch die New York Times, oder?
Was ist das?
Das kennst du nicht.
Nö. Nee.
Die internationale Variante von der New York Times war es zumindest früher mal.
Es gibt eine internationale Variante der New York Times und die heißt nicht New York Times.
Ja, die berichten auch über Europa und Afrika und so relativ großen Anteilen. Mhm. Asien.
Okay.
Ja, genau. Sie gehört zur New York Times. Ist eng an die New York Times angebunden. Bla, bla, bla. Bezeichnet sich selbst als Global Edition. Genau, und die wurde mal, war mal früher zusammen in von New York Times und von Washington Post, sowas, ja.
Okay.
Ach ja, siehste, ab Herbst 2013 soll es unter dem Namen International New York Times erscheinen.
Und wie hieß sie vorher?
Herald Tribune. Hm. International Herald Tribune.
Okay.
Hm. Ist ganz informativ, wenn du so internationale Politik interessiert bist.
Kriegt man die hier so?
Ja. Ja, die wird dir hier am Briefkasten zugestellt. Jeden Tag.
Ja, wenn du Abonnent bist, ich meine jetzt am Zeitungskiosk.
Wie kriegst du hier am Bahnhofskiosk?
Okay.
Ist so die englischsprachige Zeitung, die du wahrscheinlich in Deutschland kriegst. So.
Okay. Tja.
Abgesehen von Guardian zum Beispiel, der ist auch relativ verbreitet im Kontinent. Drucken die noch? Oder meinen jetzt nur noch digital?
Man weiß es nicht.
Ja, britische Zeitungsbranche ist ja nur ein ganz eigenes Bild.
Ja, auf jeden Fall, es gibt nicht ganz, also sagen wir mal, proportional gesehen zu der Größe der USA und der Einwohnerzahl gibt es nicht so viele nationalweite Zeitungen und eine davon gehört jetzt Jeff Bezos. Was, oder anders erstmal gefragt, was, wie geht's denn? Hast du irgendwie so einen Eindruck, wie es der Zeitungsbranche in den USA geht? Also mein Eindruck ist so, denen geht's gerade so richtig kacke.
Ja.
Ja? Noch schlimmer als in Deutschland oder? Wobei, dass der Zeitungsbranche in Deutschland scheiße geht, das frage ich ja, weiß ich nicht, das will ich immer nicht so ganz unterschreiben.
Das ist schwierig. Ich kenne die, ich weiß nicht, ich beobachte das zwar so ein bisschen, aber ich auch immer wieder lese ich Dinge, wo ich so denke, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung. Also überhaupt keinen Überblick. Weil es ist echt ein großes Land. Und es gibt auch echt viele kleine Zeitungen, aber was so ein Trend ist, den ich bisher so mitbekommen habe, war, dass es also viel Konzentration gibt, also dass Blätter, so also ähnlich wie in Deutschland, dass Blätter zusammengefasst werden und so und dann schreibt man halt nur noch mit einer Redaktion für 50 Blätter oder so. Mhm. Top-Strategie.
gerade bei Regionalzeitungen.
Ja, genau, das macht man ja gerade bei Regionalzeitungen, ist ja auch in Deutschland üblich inzwischen.
Ist das nicht beim BA und dem Mannheimer Morgen so?
Ja, unter anderem, ja. Da ist es, da gibt es zwar noch eine Regionalzeitung hier in den einzelnen Bereichen, aber die sind nicht so wirklich ausdifferenziert. Meine. Aber es gibt echt gute Artikel hier in der Region. Okay. Also echt gute Mitarbeiter in den Regional, wie heißt das? Redaktionen. Ja. Und wo auch ganz gute Arbeit, aber es ist einfach anteilmäßig, ist relativ wenig, ja. So mein Eindruck. Ich müsste die Zeitung mal abonnieren, mal wieder. Könnte ich dazu wahrscheinlich qualifiziert sind, aber was sagen. Aber wer da ganz gut zu was sagen kann, ist wahrscheinlich der Herr, der das Blog betreibt. Wie heißt es? Heddernheim?
Könnte sein, ja. Hildesheim? Heddernheim? Nee.
Irgendwo im Lampertheim rum.
Irgendein Heim-Blog.
Deutscher Journalist, der da so ein bisschen sich mit dem Mannheimer Morgen angelegt hat, im Sinne davon, dass er da so einen Blog eröffnet hat und dieses Blog ziemlich erfolgreich ist in seiner Ortschaft da und das hat er auch ausgeweitet auf andere Orte in der Region. Mhm. Hardy Brotmann.
Ja, genau, Hardy Brotmann heißt er.
Ja, genau. Ja, was gibt's noch in den USA? Zeitungen?
Heddesheim-Blog.
Heddesheim, ja. Ich habe auch letztens von einer amerikanischen Regionalzeitung gelesen, die irgendwie, die haben mal sehr viele neue Leute eingestellt und jeglichen Ticker-Kram. Agenturmeldungen und sowas mal rausgeworfen und sogar Korrespondenten nach Washington geschickt und so.
Wer?
Eine amerikanische Regionalzeitung. Müsst ihr jetzt raussuchen. Mhm.
Tja.
gibt also schon die einzelnen rühmlichen Ausnahmen, die trotzdem noch versuchen, da was zu reißen. Die New York Times ist irgendwie so ganz groß mit elektronischem.
Sind sie das?
Ganz gut dabei. Ja.
Was mir letztens aufgefallen ist, ist quasi jedes Drecksblatt, das mir irgendwie einfällt, mittlerweile in irgendeiner Form in Apples Newsstand auf dem iPhone und dem iPad verfügbar sind.
Amerikanische?
Nein, auch deutsche.
Echt?
Mhm. Ich habe letztens festgestellt, dass die Geo, dieses Magazin.
Ja, das gibt's eine Weile schon. Ja.
Gibt's im.
Ja, das ist ein Magazin. Wir sprechen ja von Tageszeitung.
Ja, Tageszeitung.
Versuch mal eine Tageszeitung auf dem iPhone zu kaufen.
Ja. Da müssen Sie erst unsere App runterladen und dann können Sie ein Abonnement abschließen für 40.000 Euro im Monat und dann kriegen Sie eine Ausgabe der Zeitung. Wenn Sie Glück haben, sind sogar die gleichen Artikel drin wie im Print. Das können wir Ihnen aber nicht so genau sagen, das wissen wir selber nicht.
Das macht die IT.
Ja, so ungefähr. Zeitungen gibt es nur auf Papier.
Dieses Tageszeitungsding ist sowieso meines Erachtens durch. Also.
Das weiß ich nicht.
Doch.
Papier ist vielleicht jetzt. Ist jetzt ein Kostenfaktor, den könnte man wahrscheinlich einsparen, ja.
Ja, Papier sowieso, aber auch dieses. Ich meine, wenn sich Redaktionen auf tägliche News irgendwie fokussieren, dann gehört das ins Internet und nicht auf Papier. Das ist völlig idiotisch. Das ist ja dann so ein Delay, das auf Papier zu drucken und an Leute auszuliefern.
Kommt drauf an, wie du oder was du darüber schreibst. Wenn natürlich nur die Meldung druckst, dann ist das natürlich ein ziemlicher Witz. Also.
Ja, und das tun ja die meisten Zeitungen.
Ja, ich weiß. Agenturmeldungen.
Richtig. Ja, es ist ja egal, ob es Agenturmeldungen sind oder selbst geschriebene Artikel dazu. Aber solange da
es sind ja nicht mal selbstgeschriebene Artikel dazu. Ja, es sind nur umformulierte DPA-Meldungen.
Ja, ich weiß, aber wenn dem wenigstens so wäre, hilft das mir auch nichts, wenn ich das morgen erst erfahre. Wenn ich es gestern schon im Internet gelesen habe.
Oh, ich finde dieses Slow-Pace da langsam manchmal auch ganz nett.
Richtig, aber dafür brauche ich keine Tageszeitung. Da kann ich mir dann auch ein schönes Wochenmagazin oder eine Wochenzeitung nehmen, die mich dann halt irgendwie hintergrundinformationstechnisch irgendwie dann am Wochenende halt oder so versorgt. Wo ich mich dann halt auch mal hinsetze und das Ding auch lese und nicht nur, ja, ich blätter jetzt morgens beim Frühstück dieses.
Eine gute Ding Lokalzeitung würde ich sofort kaufen, egal ob die nun auf Papier ist oder auf digital.
Ernsthaft?
Ja, wenn der Inhalt gut ist.
Und was hättest du da gerne für Inhalte?
Weiß nicht, irgendwie dieser Quatsch, über die mir versuchen, die Weltpolitik zu erklären, auf drei Spalten, es ist immer so ein bisschen Schuss im Wind. Also.
Gut, jetzt hast du gesagt, was du nicht haben willst, aber was willst du denn haben?
Gute Lokalberichterstattung.
Interessiert dich das?
Ja, mich interessiert, was um mich herum passiert.
Da kann ich nicht mithalten. Also wenn mir jetzt jemand eine Lokalzeitung für meine Region anbieten würde, die echt gut wäre, würde es mich wahrscheinlich immer nicht interessieren, weil who the fuck cares?
Naja, also was hier entschieden wird, betrifft mich erstmal am direktesten.
Ja.
Und ganz ehrlich, sind das teilweise echt komische Sachen, die hier in der. Du glaubst gar nicht, es gibt genauso viel Intrigen in der Lokal- oder noch mehr im Lokalbereich oder in der Lokalpolitik als in der Bundespolitik, weil das ist echt heftig, was hier abgeht teilweise.
Herr Bürgermeister, Sie kennen den Architekten dieses Großbauprojekts persönlich?
Keine Ahnung, ich muss weg.
Ich fahre jetzt mit meinem Dienstwagen in Urlaub.
Ja, mit dem Dienstwagen auch so.
Sie haben so viele Kilometer auf Ihrem Dienstwagen, fahren Sie damit Taxi?
Sie Unternehmer?
Wie geht das?
Wurde bis heute nicht aufgeklärt. Das war nicht der Bürgermeister, sondern ein anderer Politiker, aber es war schon.
Vielleicht würde es mich ja doch interessieren. Ich weiß nicht, ob in meiner Umgebung irgendwie solche Nachrichten irgendwie überhaupt existent sind.
Es geht ja nicht mal um die reißerischen Nachrichten, aber teilweise wäre es schon mal ganz interessant, eine vernünftige Berichterstattung zu lokalen und Kreisthemen zu haben. die sich nicht auf so punktuelle Werke beschränken würde, wo mal so, oh ja, der Chefredakteur schreibt mal einen Leitartikel zur großen, wichtigen Schule hier, was mit der politisch passiert. Super. Alle 3 Monate mal.
Tja.
Brauche ich die Zeit auch nicht für abonnieren.
Hast du auch nicht.
Ja, eben. Kriegst auch so mit.
Tja. Abschließend würde mich jetzt halt interessieren, was für eine Intention Jeff Bezos gehabt hat, diese Zeitung zu kaufen. Aber vielleicht hören wir da ja irgendwie in nächster Zeit noch was von.
Das wäre echt cool.
Oder
wenn er was Cooles damit macht.
Ja. Vielleicht kommt es ja wirklich so. Jeder Kindle-Besitzer kriegt kostenlos die Washington Post.
Ich wollte mir ja sowieso mal ein Kindle kaufen.
Ja.
Ja, bis es das in Deutschland gibt. Und 2018.
Naja. Ich glaube, Amazon interessiert das nicht, wo dein Kindle liegt.
Meinst du?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, gut. Na dann.
Ja, und dann geht's auch weiter
mit den traurigen Themen. Ja.
Dieser wunderbare Überwachungsstaat, in dem wir leben. Es gibt jeden Tag ein neues Thema. Also es gibt da so einen texanischen Mail-Anbieter, der heißt Lavabit. Und der ist...
Den gab es.
Es gab diesen bis vor wenigen Tagen. Und soweit es bekannt ist, war das auch Edward Snowdens Mail-Anbieter. Und was diesen Mail-Anbieter so besonders macht, ist, dass er halt Verschlüsselung garantiert, sodass die Mails, die auf dem Server liegen, nicht auslesbar sind von fremden Leuten, sondern nur vom Benutzer, der das mit seinem Key wieder entschlüsselt. Und also es war so einer dieser Mail-Anbieter, so we put privacy and security first, und den gibt es jetzt halt nicht mehr. Und die haben auf ihrer Webseite, oder der, ich glaube, das ist nur ein Typ, ich weiß es gar nicht, hat auf der Webseite geschrieben, ja, tschüss, das war's dann. Und Grund dafür, er gibt keinen genauen Grund an, er lässt lediglich durchscheinen, dass er halt entweder die Wahl hatte, entweder diesen Service offline zu nehmen oder halt an einem Verbrechen an der Privacy des amerikanischen Volkes teilnehmen zu müssen.
Ja, soweit ich das mitbekommen habe, hat er gemeint, irgendwas, also wenn alle wüssten, was ich weiß über E-Mail, dann in dieser Welt, dann würde niemand mehr E-Mail benutzen. Und irgendwas hat er auch gesagt, er könnte, was er sich nur vorstellen könnte, wäre den Dienst in einem anderen Land als in den USA aufzubauen. Mhm. Aber dafür bräuchte er einen logistischen Zugang. So mit eigenen Server und so.
Okay.
Ja. Und das kann er nicht, weil das kann er privat nicht. Könnte er sich nicht mal vorstellen, das in einer anderen Stadt zu machen.
Ja. Jetzt wird halt vermutet, dass dieser Herr wahrscheinlich ein National Security Letter bekommen hat. Das sind diese wunderbaren Dokumente, die ich glaube, die NSA verschickt.
Mhm.
Die meistens den Grund haben, dass die NSA an bestimmte Informationen nicht rankommt, aber gerne ran möchte, und man möge dann doch da Zugang gewähren, und man darf aber über diesen National Security Letter halt nicht sprechen. Deswegen, das ist dann wahrscheinlich der Grund, warum er sich auch so kryptisch auf seiner Webseite ausdrückt. Weil du halt nicht sagen darfst, ich habe einen National Security Letter bekommen, weil da irgendwie drakonische Strafen draufstehen. Das ist halt so, hallo, wir sind ein Geheimdienst, hallo, du musst uns helfen, du darfst aber niemandem sagen, sonst bringen wir dich um, so nach dem Motto. Also man wird natürlich nicht umgebracht, aber...
Ja, ich musste gerade an so eine Kabarett-Sendung denken.
Kabarett-Sendung?
Ja.
Okay.
Wo ein Kabarettist einen deutschen Bischof als Hassprediger bezeichnet hat und daraufhin eine Unterlassungsklage bekommen hat und dann angedroht wurde, er muss irgendwie 250.000 oder 500.000 bezahlen, wenn er ihn nochmal als Hassprediger bezeichnet. In der darauffolgenden Kabarettsendung Ja, Mitternachtsspitzen oder so war es, wo hieß es, da hat ihn ein Kollege gefragt, Kevin, wenn du den so und so als Hasspredigung bezeichnest, dann musst du doch so und so viel bezahlen. Ja. Ja, als Hassprediger, gell? Ja. Daran musste ich nur gerade denken.
Tja, ja. Ja, und eine Folge dessen hat das Lava-Bezug gemacht. Das hatten, glaube ich, am nächsten Tag ein ähnlicher Service, dessen Name mir jetzt nicht präsent ist, aber auch so ein Wir machen alles sicher Mail-Dienst. Ebenfalls zugemacht hat. So.
Hey?
Ja. So, einfach so. Ja, tschüss. So, oh, das wird gerade ein bisschen heiß hier. Wir machen dann auch mal zu.
Das Haus auf den Bahamas ist abbezahlt. Ich bin weg.
Naja, man weiß halt nicht, ob die halt auch einen Brief bekommen haben oder ob die auch irgendwie mit der NSA zu tun hatten oder ob das einfach nur vorauseilender Gehorsam ist, so nach dem Motto, okay, wenn die da waren, kommen die demnächst zu uns, da können wir auch gleich schon zumachen. Was halt so ein bisschen krass ist, ist, dass dieser Service halt von eben auf jetzt wirklich nicht mehr erreichbar sind und etwaige E-Mails der Benutzer halt dann auch weg. Käme ich mir schon ein bisschen verarscht vor. Also als jetzt aus Nutzersicht.
Ja, für gewöhnlich hast du ja noch eine Kopie auf deinem Rechner.
Hat man das?
Also wenn du nicht nur das... Ja, okay, viele Leute benutzen ja heutzutage nur noch diese Webinterfaces.
Ja gut, wobei ich jetzt sagen würde, Leute, die sich extra so einen Secure Mail Service aussuchen... wobei, man weiß es nicht, aber...
ja, vielleicht nutzen die auch explizit nur...
Das Webinterface? Webinterface.
Man weiß auch, HTTP ist sicher.
Nee, ich glaube nicht, dass es da überhaupt ein Webinterface gibt bei diesen Anbietern.
Ja, warum nicht?
Weil das dann nicht mehr verschlüsselt ist.
Sie ist doch HTTPS.
Achso, ja.
Unbreakable.
Ja, und lustigerweise hat sich dann infolgedessen eine Allianz aus GMX, Web.de und T-Online.
Infolgedessen.
Nein, nicht infolgedessen, aber
ja. Zeitgleich. Beachte deine Formulierungen, sonst werden hier Verschwörungstheorien eröffnet.
Wobei, man weiß es nicht. Man weiß es ja nicht. Aber zumindest auf ähnlicher Zeitebene kam dann dieses Konglomerat von E-Mail-Providern aus Deutschland und meinten so, wir machen jetzt das mit dem sichere Internet made in Germany. Ja,
1&1 und T-Online, oder?
Ja.
Also United Internet oder wie der Laden heißt und...
Die halt Web.de und GMX
beinhalten. Und den ganzen Kram da und T-Online.
Ja, auf der Grafik waren da halt schön GMX
und Web.de separat. Das macht sich auch hübscher.
Genau. Die machen jetzt secure, alles secure, made in Germany. Was bedeutet, sie benutzen SSL-Verschlüsselung?
Wuhu! Willkommen in den 90ern!
Ja, gut.
Ja, gut, kann man jetzt so jetzt nichts gegen sagen?
Wie hat das?
Nee, wie war das? Sie verschlüsseln die Verbindung, die zwischen E-Mail-Servern aufgebaut wird. Per SSL.
Wie sagte
das hatte ich eigentlich erwartet, aber.
Wie sagte der Hetzel bei Bits und so dazu so? Das haben die nicht gemacht. Und vor allen Dingen, das ist seit 14 Jahren diesen Standard. Ich glaube, so lässt sich das ganz gut zusammenfassen, was das wert ist. Ändert halt nichts daran, dass trotzdem sämtliche Mails völlig unverschlüsselt und offen auf deren Server rumliegen. Und wenn da jemand Zugriff beim Provider hat, was Geheimdienste haben, dann ist es völlig egal, ob man das macht oder nicht.
Ja, da geht es ja auch sicher nicht um die Geheimdienste, sondern um die bösen Hacker, weil das mit den Geheimdiensten, das ist ja alles im Rahmen des deutschen Rechtes.
Ach ja, genau.
Du siehst da vollkommen falsche Punkte im Vordergrund. Das ist ein persönliches Anti-Hacker-Feature.
Ja.
Weil die ganzen Hacker, die lesen ja alle die E-Mails mit, wie sie da durch die Luft schwirren.
Ja, doch. Also es ist irgendwie so zu Webservices Made in Germany.
Ich hätte echt nicht das geschrieben, haben, wir machen jetzt hier SSL-Verbindung. Ich habe echt gedacht, das macht ihr noch nicht.
Naja.
Warum nicht? Das mache ich ja.
Ja, man möchte eigentlich weinen, aber irgendwie. Also man kommt nicht drum herum, wenn man in irgendeiner Form halbwegs sicher E-Mails verschicken möchte, dann...
Naja gut, das ist ja dann immer noch nicht sicher, wenn die, das ja nur die Verbindung verschlüsselt.
Ja eben, deswegen
sage ich... Das hat ja noch nichts mit Sicherheit zu tun, das ist ja nur, zumal dann noch die zentralen Fehler von SSL-Verbindungen hinzukommen.
Ja, ja, was ich jetzt da sagen wollte, ist, dass wenn man irgendwie darauf aus ist, sicher E-Mails zu verschicken, dann kommt man halt um selber verschlüsseln nicht drumrum. Nach wie vor.
Mhm. Hat die Zeit einen Artikel zugeschrieben, wie viele Bundestagsabgeordnete verschlüsselte E-Mails können?
Einer? Zwei?
Ja, so ungefähr. Nee, es ging darum, ob man im Bundestag überhaupt eine verschlüsselte E-Mail schicken kann.
Und, kann man?
Manchen, wenn man den richtigen Standard weiß.
Hm.
Ja, die machen nämlich nicht GNU-PG, sondern S-MIME. Und also offiziell die IT, wie heißt der Laden? Bundesamt für Sicherheit und Informationsdingsbums. Mhm. Dingsi-Bumsi, der macht die IT vom Bundestag, soweit ich das kapiert habe. Und die meinen halt, dass S-MIME besser ist als GNU-PG. Weil Zertifikate sind ja auch sicherer als dieser Quatsch da mit den Schlüsseln. Und also gekaufte Zertifikate sind besser als generierte, weil die sind ja gekauft und deshalb sicherer.
Ist ja was wert.
Ja. Und ja, dann haben sie eine Umfrage gemacht unter allen Fraktionen, wer damit umgehen kann und so. Und ja, kamen sehr abstruse Antworten zurück. So die drei Netzpolitiker, die da existieren im Deutschen Bundestag, die können das. Der Rest verschickt seine E-Mails lieber unverschlüsselt, weil ist so sonst so kompliziert.
Ja, gut, das ist halt... Das habe ich auch nie anders erwartet, ehrlich gesagt.
Zusammenfassend jetzt.
Ja. Die Flut an Unsinnigkeiten ebbt aber leider nicht ab. TZ Talk Radio berichtete.
Echt?
Naja, natürlich. Wir haben doch über den Pornofilter den Cameron'schen Pornofilter haben wir ja schon besprochen, mehrfach. Und da hat jetzt ein Herr Norbert Geis von Überraschungen der CSU sich entblödet, das doch auch mal für Deutschland zu fordern, weil Jugendschutz und so.
Kann ja auch so nicht weitergehen.
Wer schützt endlich unsere Kinder vor diesen ganzen Schweinereien?
Da habe ich einen interessanten Artikel zugelesen aus Großbritannien.
Mhm.
Wo es aber jetzt nicht direkt, also es ging indirekt auch um sowas wie Filter und sowas.
Mhm.
Wo ein britischer Informatiklehrer sich ungefähr so drei Seiten gefühlt, drei oder vier Seiten darüber aufgeregt hat, dass kein Mensch mit Computern umgehen kann.
Ah, den habe ich auch gelesen.
Großartiger Artikel.
Mhm.
Das war echt toll. Allein schon diese Einleitung, gell, wo der wird irgendwie gerufen, weil der PC von einer Kollegin nicht funktioniert, also das MacBook von einer Kollegin nicht funktioniert und sie kommt nicht ins WLAN, gell. Und hat gemeint, er wird dann erstmal.
Sie hat kein Internet.
Sie hat kein Internet, genau. Und dann wird er erstmal komisch angeguckt, so hier IT-Guy, mach mal. Bis er dann offenbart, dass er Lehrer ist und dann gleich irgendwie ganz anders angeguckt wird, nicht mehr als der Höhlenmensch, der da jetzt irgendwie auf ihren PC einhaut. Ja, so hat er es dargestellt, seine Wahrnehmung. Und dann macht er ihr das Internet heil. Aber es geht ja dann im Folgenden darum, dass er eben, also dass diese Lehrerin, diese junge Lehrerin ist irgendwie auch Anfang 20 und er meint halt, dass als er groß geworden ist, dann haben sie sich noch vorgestellt, irgendwann werden alle Menschen, die mit Computern aufwachsen, das sind quasi Computergenies, wenn sie dann schon erwachsen sind, weißt du?
Ja.
Und das habe ich letztens übrigens auch in einem interessanten Video gesehen von Steve Jobs. Der auch in so einem Vortrag Anfang der 80er erzählt, ja, und die kommenden Generationen, die werden ja mit Computern aufwachsen und so, und das wird alles ganz toll, weil die werden dann unglaublich geschickt damit. Und was ein bisschen widersprüchlich war mit, wir machen es ihnen so einfach, dass es überhaupt jeder Idiot hinkriegt.
Moment, Steve Jobs hat gesagt, dass die kommende Generation damit umgehen kann oder nicht damit umgehen kann?
Umgehen können wird. Weil die ja jetzt schon damit aufwachsen und so. Mhm. Und er hätte schon kleine Kinder programmieren sehen und so.
Ja.
Und wie gesagt, ein bisschen widersprüchlich mit der Aussage, wir machen es allen total einfach, damit auch wirklich jeder einen Computer benutzen kann. Was ja auch, das sind ja zwei unterschiedliche Ansätze auf gewisse Weise. Ja,
richtig.
Keine Ahnung, ob man es mit verbinden kann, darum soll es jetzt nicht gehen. Auf jeden Fall hat dieser britische Lehrer sagte dann, dass es den Leuten zu einfach gemacht wird. Also, dass die Computerbedienung zu einfach ist und dass es viel zu sehr geschützte Umgebungen sind und sowas und diese gesetzt werden. Da ging es eben auch um Proxys, weil er meinte irgendwie so, ja, was soll eigentlich wie soll eigentlich jemand einen Computer umgehen lernen in der Schule, der so von Restriktionen und Proxys niedergeschürft ist, dass quasi nur noch Word benutzbar ist.
Ja.
Da kann man ja nicht lernen, mit dem Internet umzugehen, wenn quasi alles weggesperrt ist. Ja, und wir filtern jetzt mal alles Ungute aus der Gesellschaft raus. Weil, wo funktioniert das ja? Hat was von Stalinismus.
Ja, also ich fand den Artikel auch sehr gut. Wobei der mir ein bisschen zu extremistisch war, glaube ich.
Ja, der war ein bisschen krass. Das stimmt schon.
Also war halt diese typische, also er hätte halt auch von einem Linux-Nerd geschrieben sein können.
Das ist ein Linux-Nerd.
Bist du sicher? Ich meine, er hätte gesagt, er wäre Mac-User.
Ja, aber lieber doch dann Linux. Hm. Er braucht seine Linux-Dosis zwischendurch.
Hm. Naja. Ja, dann habe ich das ja richtig passt der Schreibstil ganz gut auf jeden Fall. Der Ansatz ist mir ein bisschen zu hardcore. Also ich verstehe, dass, also ich finde auch, dass Leute mehr über Computer und die Hintergründe und wie das alles funktioniert wissen müssen, weil ein Computer kann noch so einfach zu bedienbar sein, wenn mal was nicht funktioniert und man nicht weiß, wie die Hintergründe
sind. Er ging ja vor allen Dingen argumentativ dann darauf hinaus, dass die Leute, die er da unterrichtet, dann später auch mal in den Parlamenten sitzen werden und Entscheidungen über diese Dinge treffen werden. Wobei gleichzeitig das Internet extrem wichtig ist, aber dann von Leuten Regulierungsentscheidungen getroffen werden, die keine Ahnung haben, was da passiert.
Ja. Ja, ich meine, worauf ich sonst noch hinaus wollte, ist, wenn halt angenommen das iPad, nehmen wir das mal als einfach benutzbaren Computer, so, das ist momentan für mich der, wenn man das noch als Computer bezeichnen möchte, ein Computer, der für die meisten Leute extrem leicht zu bedienen ist. Aber wenn halt dein Internet, um die Formulierung mal zu benutzen, nicht funktioniert, bist du halt trotzdem aufgeschmissen. Da kann der Computer noch so leicht zu benutzen sein. Wenn du nicht weißt, dass du einen Router hast, der da dein Internet routet und...
Naja, das ist die Box, die kriegst du und die steckst du rein und...
Naja, aber Troubleshooting... Dann
die wird ferngewartet und...
Das würde ich gerne sehen, ja.
Ja, es ist inzwischen so.
Wo wird die denn ferngewartet?
Es gibt inzwischen von so manchen DSL-Anbietern kriegst du so eine Box, die kommst du teilweise gar nicht mehr rein.
Oh Gott.
Da darfst du auch nichts dran machen. Du darfst deshalb auch keinen explizit im Vertrag ausgeschlossenen Fremdrouter zu benutzen.
Ja.
Weil die sonst vom IT-Support nicht in deine Box reingucken können.
Mhm. Oh, was er auch noch an dem Artikel erwähnt, ist, dass weiß nicht, ob das auf Eltern bezogen war. Auf jeden Fall, dass man seinen Kindern nicht alles machen soll. So nach dem Motto, hier, die Xbox funktioniert nicht. Ich machte das schon, mein Kind.
Mhm.
Sondern die Kinder damit basteln lässt, bis es halt selber rausfinden, wie es funktioniert.
Ja, gell. Wie war das? Wenn dein Kind 11 ist, gibst du ihm eine Datei mit 10.000 Passwörtern fürs WLAN. Seht mal, wie schnell der pfeifen kann.
Ja, wobei ich das auch wieder ein bisschen... Ich befürchte, dass das halt als Ansatz mal interessant ist, aber dass man damit viele Leute halt auch verprellt.
Ja, natürlich, klar.
Das meinte ich halt, dass der Artikel halt ein bisschen zu extremistisch ist. Ja, es gibt einen Weg in der Mitte und den müsste man halt finden.
Ich glaube, das deutet er aber auch an, dass er ziemlich sauer ist und das.
Ja, natürlich.
So habe ich das verstanden, dass er deshalb über die Stränge schlägt.
Dass das ein ziemlicher Rage-Post war, das hat man ja schon an der Einleitung gesehen, wo er irgendwie schrieb: Ja, es gibt dir keinen Too Long Didn't Read, fick dich, ich will hier, dass ihr das lest, ihr Penner. Ja. Das war auf jeden Fall ein schöner Artikel, den müssen wir auch verlinken. Ja, und dann filtert der BND noch irgendwas. Was filtert er denn?
Ach ja, ich habe das dazu geschrieben, weil wenn jetzt der Pornofilter für Deutschland gefordert wird, dann kann ja sicher die Sachkompetenz des BND angefragt werden. Weil der BND hat jetzt verkündet, dass sie, also wenn sie Daten weitergeben, dann nur gefiltert. Und zwar geben sie keine Daten von deutschen Bürgern weiter, weil die deutschen Daten, die werden rausgefiltert anhand der Top-Level-Domain, sprich DE. Das heißt, wenn man eine E-Mail-Adresse mit DE hat, dann braucht man sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Die wird nämlich überall schön rausgefiltert.
Ich glaube, von meinen 7 E-Mail-Adressen ist eine mit DE.
Ich glaube, ich habe gar keine DE-E-Mail-Adresse.
Ich benutze die auch nicht. Ich habe die nur noch, aber das ist die einzige DE-E-Mail-Adresse. So die erste E-Mail-Adresse, also Web.de-E-Mail-Adresse, die ich hatte. Dies ist die einzige DE. Das andere ist alles.
Ja.
Das andere ist alles .de, .org, .net, .org, .me und .com.
DE. Doch, ich habe eine DE. Ah ja, ich habe eine DE bei der Uni.
Ja, gut. Die benutze ich ja sowieso nicht.
Nee, ich habe sogar 2.de bei der Uni.
Hm. Ja, da bist du ja sicher. Also,
boah, ja, ja, dann ist zumindest die Geschäftskommunikation gesichert.
Ja. Das Internet ist gesichert.
Das wollte ich nur nochmal anmerken zur großartigen Filtertradition in Deutschland. Wir haben da Erfahrung.
Wunderbar.
Stand auf Netzpolitik.org.
Ja, Netzpolitik.org macht sowieso gerade echt einen super Job. Also die tragen echt alles echt gut zusammen, so was die ganze Zeit passiert. Ich komme gar nicht mit Lesen nach. Ja, das ist ja bei Netzpolitik immer so, aber ist echt, kann ich nur jedem empfehlen, das zu lesen und am besten auch zu flattern und am allerbesten noch gleich denen monatlich Geld in die Hand zu drücken, weil das ist echt... Ich meine, ich lese das nur so einmal die Woche, weil ich dann nicht dazu komme, aber dann lese ich halt die 80 Artikel dann halt auch meistens durch. Oder zumindest die mich interessieren, aber so, das ist schon echt informativ, was da steht.
Ich lese es immer morgens im Zug.
Ja, auch beim nächsten Thema haben wir schon darüber bereits berichtet, und zwar geht es darum, dass Mitglied des Abgeordnetenhauses, genau. Andreas Baum von der Piratenpartei, da hatten wir darüber berichtet, dass ihm abends auf der Straße von der Polizei das angehalten wurde und man das Handy verlangte und er ihnen das gegeben hat und er dann später festgestellt hat, dass die Polizei seine seine Textnachrichten gelesen haben. Und ist man da wohl der Sache irgendwie nachgegangen, aber es gibt keinerlei juristisches Nachspiel für diese Geschichte.
Ja.
Ich guck gerade. Also es gibt zwar einen Paragraph des Strafgesetzbuches, der 202a heißt, und in dem das Ausspähen von Daten verboten wird, aber in dem Moment, wo sie ihn um das Handy gebeten haben und er ihnen das gegeben hat, haben sie kein Passwort geknackt und auch keine höhere Hürde überwunden und deswegen ist das alles rechtlich. Das heißt...
Sehr bequem.
Bitte?
Sehr bequem.
Ja, und das heißt vor allen Dingen, und das sagt auch der Netzpolitik am Artikel am Ende, dass goldene Regel, wenn euch ein Polizist nach eurem Handy fragt, sagt nein.
Natürlich.
Ja, das habe ich sowieso nicht verstanden, warum er denn das Handy gegeben hat. Also das Erste, was ich, wenn irgendeiner mein Handy haben will, vor allen Dingen irgendwie Autoritätspersonen, sage ich, nee, lass mal stecken. Und dann hoffe ich, dass die Tastensperre schon angegangen ist. Und dann habe ich auch eigentlich nichts zu befürchten, weil das iPhone ist, sobald es gelockt ist, verschlüsselt.
Ja?
Ja.
Krass. Echt?
Ja. Das iPhone ist full disk encrypted. Wenn du einen Lock hast. Also wenn du einen vierstelligen oder mehrstelligen Code hast.
Aha.
Deswegen funktioniert das mit dem Remote Wipe so gut. Das heißt, wenn dein Handy geklaut wird und du sagst Remote Wipe über iCloud.com oder so, dann wird der Schlüssel weggeschmissen und das alles ist unlesbar.
Mhm. Ja, da hat auch der Hetzel drüber geschrieben, dass Freema die Nachrichten unverschlüsselt im iPhone-Dateisystem ablegt.
Genau. Threema.
Passwort lockert oder
genau.
PIN-Code oder so.
Genau, weil wie ich eben schon gesagt habe, das Dateisystem vom iPhone ist verschlüsselt, wenn man ein Passwort benutzt. Wenn man es aber nicht benutzt, ist es halt nicht verschlüsselt.
Deshalb dauert das auch einen Augenblick, wenn man da ein Passwort festlegt.
Ja, und das Problem ist, dass Threema dann eben keine Extra-Verschlüsselung innerhalb der App noch benutzt, sondern halt sich auf die Systemverschlüsselung verlässt. Und wenn die halt nicht benutzt wird, dann ist es halt im Klartext da.
Ja. Und dann kannst du auch bei iCloud, wird es auch in die iCloud geschoben und verschlüsselt.
Richtig, wenn man iCloud-Sync anhat.
Ja. Super.
Wobei, ist das iCloud-Sync unverschlüsselt?
Wenn man es nicht explizit anmacht, ja.
Ja. Ja. Das würde ich jetzt so eher als...
Das war auch früher schon so bei iTunes. Wenn du ein iTunes-Backup gemacht hast, dann konntest du ja auch ein Passwort festlegen, sodass er das iTunes-Backup verschlüsselt hat. Oder eben nicht. Dann konntest du das fröhlich auslesen.
Ja. Ja, ja, ja.
Gute alte Kryptowelt.
Ja, das mit dem Threema.
Was? Ist noch nicht so ein ganz gegessener Hund?
Nee. Ich frage mich heute, also ich benutze das in letzter Zeit ziemlich oft.
Echt?
Ja, weil, weiß ich nicht, kann man ja mal machen, aber ich befürchte halt, dass es absolut gar nichts bringt.
Inwiefern?
Naja, wenn man davon ausgeht, dass die NSA alle Zugriff auf der, also die NSA Zugriff auf dein Handy hat, über Backdoor im System, dann ist es halt scheißegal, ob du verschlüsselte Nachrichten schickst, weil...
Backdoor in iOS?
Ja? Nein, das ist nicht belegt, aber immerhin hat die NSA eine Backdoor auf jeden Fall in Windows und wahrscheinlich auch in macOS, das weiß man nicht so genau. Deswegen ist der Gedanke ja nicht weit, dass das in quasi jedem System
eine Backdoor haben. Backdoor im Betriebssystem?
In Windows auf jeden Fall, ja. Das ist nachgewiesen.
Echt?
Mhm.
Ja gut, Windows macht sowieso so viele Verbindungen auf, da blickt ja sowieso kein Mensch mehr durch.
Ja, ja, also das Windows hat ein Root-Zertifikat der NSA installiert und wenn du es löscht, installiert es das automatisch nach. Ja, und von daher, man weiß halt nicht, kann halt gut sein, dass...
Gut, Linux ist jetzt auch ein nettes Betriebssystem.
Ja, und selbst da...
Weil ich habe nur was gelesen von, bei Android wäre das so, dass da eventuell es
das
Zugangsmöglichkeiten gibt.
Das wiederum habe ich jetzt nicht gelesen, aber...
Oder gäbe eventuell, das war jetzt auch nur so, was ich jetzt so im Grauen...
Es ist wahrscheinlich nicht schlecht, davon auszugehen, dass, da, dass der, die NSA Zugriff auf alle deine Geräte hat.
Mhm.
Und wieder jemandem den Tag versaut. Yes.
Meinst du wirklich im Betriebssystem?
Ja. Also auf Windows, wie gesagt?
Ja, Windows. Windows ist so eine undurchsichtige Scheiße, aber auf macOS auch?
Das weiß man nicht. Oder ich weiß es nicht. Ich habe dazu jetzt keine Informationen. Und, aber man kann eigentlich davon ausgehen, weil...
Und iOS?
Da weiß ich auch nichts drüber. Ich weiß, wie gesagt, von Windows, dass es da schon länger, dass man schon länger weiß, dass es da von der NSA irgendwie Backdoors gibt.
Tja, bei Windows würde mich wundern, wenn da nicht irgendwie jemand Backdoors hat. Was ich bisher so von Windows Systemarchitektur mitbekommen habe, war jetzt für mich relativ undurchsichtig. Aber vielleicht denke ich auch in den falschen Kategorien.
Tja.
Unix liegt mir näher.
Ja, und da hat man ja bei BSD, bei irgendeinem BSD-Distribution hat man das ja auch, gab es auch eine NSA-Vektor. Das finde ich halt ein bisschen...
Bei welchem BSD?
Ich weiß es nicht, ob es Free oder Net oder OpenBSD war, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da wohl eine, die wurde jetzt auch wieder ausgemerzt, glaube ich, aber das ist halt irgendwie, selbst bei den Open-Source-Betriebssystemen ist man nicht davor gesichert.
Naja gut, es gibt bestimmte Bestandteile, wo die NSA teilweise Code beiliefert, also Programmierer von der NSA.
Ja.
Aber bei Open Source Code?
Ja. Und dann ist heute ein reines Privat- und Security-Thema. Die Pirate Bay.
Die Pirate Bay.
Hat irgendwie Jubiläum. Ich glaube, die sind jetzt 10 Jahre alt oder so. Und die haben einen Pirate-Browser auf den Markt geworfen, der sich gegen Zensur durchsetzen soll. Das ist halt ein Firefox. Der Tor, also dieses Anonymisierungsnetzwerk, das Tor mit integriert hat und noch diverse Plugins für Proxys und so weiter.
Ich dachte, Tor wäre im Moment nicht sicher.
Das ist ein ganz anderes Thema. Keine Ahnung, was mit Tor gerade los ist. Aber es gibt
doch jeden Fall... Nachdem da doch sowas, dieser Hoster da, Freeworld, nee, Freenet, nee, wie hieß der Laden?
Weiß ich nicht.
Irgendwas, der hochgenommen wurde, ist doch da gerade der Notstand ausgebrochen. Habe ich das mitbekommen?
Nichts Genaues weiß man nicht.
Nichts Genaues weiß man nicht. Man kennt sich ja nicht.
Vor allen Dingen, ich weiß da nichts.
Achso, okay.
Ja, auf jeden Fall gibt es diesen Browser. Die Basic ist halt ein mobiler Firefox mit ein paar Plugins und Tor integriert und soll aber kein Browser zum anonymen Surfen sein, sondern lediglich um Zensur zu umgehen.
Mhm.
Und lustigerweise hat er auch gleich so ein paar wie nennt sich das? Shortcuts auf diverse Webseiten mit drin, so wie Pirate Bay, Torrent, Freak und weil das so halt viele Seiten sind, die in diversen Regimen und Demokratien gesperrt sind. Ja.
Grundfesten Demokratien wie dem Jemen, China, Iran.
Genau. Ja. Aber kommen wir zu den schönen Themen des Lebens, um sich ein bisschen...
Amerikanische Serien.
um sich ein bisschen von dieser ganzen Überwachung abzulenken. Kann man ja einfach...
Ablenken. Und fröhlich gehen wir in... amüsieren wir uns zu Tode, gell? Davon hatten wir es schon letztens erst.
Ha? Was?
Das Buch, was da liegt.
Ach so. Ich erinnere mich trotzdem nicht.
Wir amüsieren uns zu Tode.
Ach, das erste, ja, der Titel, okay.
So, Überwachungsstaat, ja. Aber wir werden es lieben.
Ich lernte die Bombe zu lieben, ja, ja. Ja, also. ja, Breaking Bad geht weiter.
Ja, schön.
Ich, hab's
ich darf geguckt. Ja nichts sagen.
Richtig, Johannes hat es geguckt, darf aber nichts sagen.
Willst du noch Tee? Geguckt,
ja, bitte. Mein Mund ist schon ganz trocken. Aber die Bedienung hier drin ist irgendwie so schlecht.
Bräuchten noch eine Hilfskraft.
Wir bräuchten ja eigentlich einen Praktikanten.
Mindestens einen.
Der hier am Mischpult rumwuselt und uns Tee einschenkt.
So wird das nichts.
Bewerbung an kontakt@tzeit.org.
Wir machen das genau wie die professionellen Medien. Bezahlung grundsätzlich ausgeschlossen.
Doch, doch, ihr werdet anteilig in unserem Flatter bezahlt. Oh, dafür müssen wir uns auch noch bedanken, fällt mir gerade ein. Das machen wir am Schluss. Ja, Breaking Bad. Anstatt uns über Überwachung aufzuregen, gucken wir einfach alten Menschen dabei, wie sie Drogen kochen. Weil da ist ja nur einer alt. Naja.
Amerikanischen Menschen.
Amerikanische Menschen.
Das sind andere Menschen. ja, der Sauerstoff lässt nach in diesem Raum.
Season 5. Das sind jetzt die letzten 8 Folgen.
8?
Ich?
Ja? Nee, keine Ahnung. Ich vertraue jetzt voll auf dich.
Doch, doch. Es sind bestimmt 8 Folgen. Die letzten Folgen der letzten Staffel werden jetzt...
ist die 5., gell?
Der 5. Staffel,
genau. Ja, ja. Ist jetzt Folge 9.
Genau.
Ah.
Und damit sind es auch 8 Folgen, weil es wird 16 Folgen geben.
Ja? Mhm. Und ja, wenn du das sagst, dann ich wird das wohl so sein.
Ich bin so gut. Wann ging es los?
Sonntag.
Sonntag ging es los, da ist die erste Staffel in den USA gelaufen.
Die erste, die 9. Folge der 5. Staffel.
Genau. Und Donna Odoria, Whatever ist da. Whatever hat angekündigt, dass... 36 Stunden nach der US-Veröffentlichung auch wo die aktuelle Folge auf Whatever guckbar sein wird.
Wow.
Ja. Ist zwar immer noch zu lange, aber immerhin. Ja. 36 Stunden ist echt lange.
Ist ja.
Am Montag hatte ich irgendwie keinen Bock, das zu gucken. Und ja, heute Abend weiß ich nicht. Und weiß ich nicht, ob ich das bis morgen noch aushalte, das nicht zu gucken. Wahrscheinlich schon, aber ich finde halt irgendwie. Was soll diese 36 Stunden? Mach doch einfach direkt.
Ja. Verbindungen sind jetzt auch nicht die schnellsten.
Ja, da gibt es garantiert wieder irgendein rechtliches
Problem. Die müssen das ja auch erstmal auf BitTorrent finden, ja?
Nee, die holen das nicht von BitTorrent, da wäre die Qualität wenigstens gut. Die encoden das mit so einem DivX-Encoder aus den 1980er Jahren.
Die Usenet-Server, das geht jetzt, flutscht jetzt auch nicht mehr wie in den 80ern. Echt? Ist die Qualität so erbärmlich bei,
das kommt
wie auf, heißt der Alarm? Whatever.
Das kommt auf die Produktion an. Also ich habe da ja die ersten 3 Staffeln Battlestar Galactica auf Whatever geguckt.
Ja.
Und ich weiß nicht, was für ein Gurken-Encoder die da genommen haben, aber das sah aus wie Dreck. Es ist wirklich so, kennst du das, wenn dann so gewisse Partien des Bildes stehen bleiben und andere weiterlaufen?
Ja, das sollte nicht sein.
Ja, das war aber nicht irgendwie, weil die Verbindung kacke war. Das war,
ist
weil
dieses Motion-Erkennung.
Ja.
Und zwar zu heftig.
Richtig, da hat irgendein Name einen Coder rumgedreht, oder?
Ja, ich weiß auch nicht, welchen ich nehme. Nehmen wir mal den da. Die Fix wird schon passen. Die Fix 3. Bisschen
und zum Beispiel andere
Traditionen
Serien
bewahren.
Also andere, also die Auflösung war okay, es war, also HD war das zwar auch nicht, aber immerhin, man konnte was erkennen, aber dieses Rumgeschiebe von irgendwelchen Flächen, die plötzlich da im Weg waren, nur weil das Bild sich bewegt hat, das ist so, es war also gerade in dunklen Umgebungen, war das echt ein Stimmungskiller.
Ja, ja, klar. Und Battlestar Galactica ist jetzt eigentlich nicht so die helle Serie.
Nee, da ist man halt so...
Im Weltraum ist ja jetzt auch eher wenig Licht.
Da gibt es zwar viele Sonnen, aber die sind nicht so hell, wie man denkt. Aber bei anderen Serien, ich gucke ja zum Beispiel auch Mad Men so immer mal wieder, dann eine Folge, das sieht top aus. Also es ist wirklich so.
Ja, ich finde, die sind auch gut gekleidet.
Gut, die bewegen sich auch nur in hellen Räumen.
Bewegen sich ja nicht so viel. Also immer so den Arm mit dem Glas Whisky zum Mund.
Hier mal einen freien, frauenfeindlichen Witz gerissen.
Da braucht man nicht so viel Bewegung. Nee, wenn man der Sekretärin auf den Arsch klopft.
Nee, die sehen schon, also das Bild sieht schon wesentlich besser aus. Ich meine auch, die, also es ist auch HD, was die da abliefern, aber der Codec ist auch wesentlich besser. Ja, jetzt sind wir schon vollkommen abgedingst, aber.
Ja, brauchen einen neuen Anzug.
Breaking Bad geht weiter und am Mittwoch, den 14., gibt es ab 21 Uhr die neue Folge auch da zu gucken.
Mittwoch, den 14. Ja. Das sind aber mehr als 36 Stunden.
Die haben gesagt 36 Stunden, ich habe das nicht nachgerechnet.
Oder? Ach, was weiß ich.
Von Sonntagabend auf Montag sind 24. Oh, die haben uns verarscht, die Schweine.
Ja. Yeah.
Vielleicht haben sie auch was anderes geschrieben. Die haben 36 Stunden geschrieben.
Nicht 56 oder so?
Das klang nicht so gut, haben wir 36 geschrieben. Das rechnet eh keiner nach. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall Mittwoch.
Ja, mit der Zeitverschiebung und
und dann hier
nicht so genau nehmen.
Mit der TARDIS und so, man weiß ja nicht. ja. Das kommen wir mal, machen wir weiter. Das führt ja alles zu nichts.
Das führt ja alles zu nichts.
Konsumkritik.
Ja, Jan David hat nichts konsumiert, deshalb kann er nichts kritisieren.
Doch, ich habe schon was Konsu-Dings da, aber es lohnt sich nicht, darüber zu sprechen.
Nicht?
Ich habe Battlestar Galactica weitergeguckt. Ich habe ja schon, ich rede ja jede Woche darüber. Das wird ja irgendwann langweilig.
Nein, das ist ein Spannungsbogen, der aufrechterhalten wird.
Ich rede dann drüber, wenn ich die Staffel fertig habe.
Ein weiterer Spannungsbogen, der nun endlich zum Abschluss kommt, ist, ich habe Black Mirror gesehen. Ja, entschuldige, ich drehe die Themen jetzt willkürlich um, wie ich lustig bin. Black Mirror ist eine britische Serie, von der ich bereits einmal die erste Staffel vorgestellt habe. Nun habe ich die zweite Staffel gesehen. Wiederum 3 Folgen. Wiederum sehr creepy. Beziehungsweise bei der zweiten Folge hatte ich echt ein bisschen Angst.
Für die Zuschauer an den Heimgeräten, die nicht wissen, wovon du sprichst, was ist denn Black Mirror?
Wir müssen mal eine Sendung nur in dem Tonfall machen.
Da stimme ich dir definitiv zu.
Das halte ich nie aus. Ich muss dir nachher noch ein Video von Steve Colbert zeigen.
Ja, mach das. Also ich weiß, du hast schon mal erzählt, was Black Mirror ist, aber mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Und
das weiß ich.
Man möchte hier auch nicht voraussetzen, dass man schon mal irgendwas von uns gehört hat, deswegen... Black Mirror in 30 Sekunden. Jetzt.
Ich zitiere das umfassende, international angesehene, forschungsrelevante Medium schlechthin wie Wikipedia. Eine britische Miniserie über zeitgenössische Technikparanoia und das Unbehagen in der modernen Welt.
Ich dachte, sowas schlägt mir jetzt in der IMDb nach.
Nicht unbedingt.
War das mit dem Sex mit dem Schwein?
Ja. Das war die erste Folge der ersten Staffel. Nun sprechen wir über 3 Folgen der zweiten Staffel. Die da heißen Be Right Back, White Bear und The Waldo Moment.
Okay.
Be Right Back. Junge Frau und ihr Mann ziehen aufs Land. Dann hat er einen Unfall und stirbt.
Okay, nächste Folge.
Ja, dann sind bereits so ungefähr 3 Minuten der einstündigen Folge vorbei, ja.
Ach so.
Sie trauert und kriegt einen Cloud-Dienst angepriesen, der aus der die E-Mails und sonstigen digitalen Daten, die von ihrem Mann existieren, analysiert und daraus ein Persönlichkeitsprofil ableitet und dann mit ihr chattet und mit ihr telefoniert. Was? Und du sitzt echt davor. Okay, das ist jetzt echt creepy.
Okay.
Ja, das wird dann dramaturgisch zugespitzt.
Bist mir jetzt schon die Hose verangst.
Glaub mir, es wird im Rahmen der Folge noch viel, viel, viel unheimlicher. Und ich saß irgendwann davor.
Wir sollten das hier als Videopodcast machen.
Wieso?
Ja, weil die Geräusche so im Gesicht immer, das ist, weiß ich nicht. Das kommt über Video besser rüber.
Ah ja, okay.
Ich glaube, ich kann diese Serie, ich habe schon letztes Mal gesagt, dass ich diese Serie nicht gucken kann.
Du machst dir echt teilweise in die Hose vor Aufregung. Ich saß da.
Ja, hier, das ist Cloud Service, sonst so und so, wend dich mal an die und dann so.
Plötzlich hörst du so seine Stimme am Telefon und ich so.
Tja.
Sag noch vorher, I can call you, but be careful, it freaks out some people.
Gott, oh Gott. Ja, und wie geht's weiter?
Nein, das erzähle ich jetzt nicht.
Achso, nee.
Der Spannungsbogen muss, also da ist immer noch ein Großteil der Folge verfügbar und glaub mir, es ist durchaus sehenswert. Mhm. Zweite Folge geht es darum, dass eine junge Frau erwacht in einer sehr eigenartigen Welt, kann sich nicht erinnern, also in Großbritannien, aber sehr eigenartige Verhalten der Menschen um sie herum. Sie kann sich nicht erinnern, wer sie ist, noch wo sie ist. Sie erwacht in einem typischen Einfamilienhaus, geht raus und überall um sie herum stehen Menschen und richten Smartphones auf sie und filmen sie. Mhm. Und sie weiß nicht, was Sache ist. Plötzlich kommt ein Typ auf sie zugelaufen und fängt an, auf sie zu schießen. Sie begegnet einer anderen jungen Frau und er kriegt erklärt, dass das der Jäger ist und der sie verfolgt und dass alle anderen Menschen komisch sind und sonst wie. Und sie werden dann, also dass manche Menschen, dass irgendwie alle Gesetze werden ausgehebelt und manche Menschen jagen andere Menschen und alle anderen gucken nur noch durch ihre Smartphones und filmen das.
Mhm.
Das ist eine sehr creepy Vorstellung, wo ich auch davor saß. Und es wird gegen Ende sehr abgedreht. Wo dann die Hintergründe des Ganzen erläutert werden. Und man sieht davor, okay, ich dachte jetzt nicht, dass sie dem Ganzen noch eine Krone aufsetzen können, aber das konnten sie. Und am Ende ist es echt so. Nun gut. Dritte Folge.
Gott sei Dank hat das Ding nur drei Folgen.
Ja, glaub mir, die zweite Folge hat auch so einen Twist. Okay, damit habe ich nicht gerechnet.
Toll, jetzt weiß ich, dass sie einen Twist hat. Jetzt werde ich die ganze Zeit darauf warten und raten, was der Twist sein könnte.
Ja, pff. Ich habe damit nicht. Andere Menschen mag das anders gehen. Ist auf jeden Fall sehr sehenswert.
Hm.
Insgesamt sind die Folgen sehr sehenswert, weil sie philosophische Fragen stellen und die dann nicht unbedingt beantwortet werden, aber Perspektiven gegeben werden, die das Nachdenken darüber sehr interessant machen. Und das ist auch bei der dritten Folge so, wo es darum geht, dass eine Cartoon-Figur versucht, Ministerpräsident zu werden und sich am Wahlkampf beteiligt. Und das zieht dann ganz interessante persönliche und politische Kreise und ist wohl eher, ist ein bisschen, ist dann noch kryptischer als die anderen Folgen, aber auch sehr viel weitreichender und irgendwie auch nachdenklich. Schwierig zu beschreiben. War irgendwie ziemlich schnell vorbei, die dritte Folge. Ja, die hätte man vielleicht noch ein bisschen besser ausarbeiten können, aber die ist auch nicht schlecht.
Tja, Black Mirror. Gibt es das irgendwo legal zu gucken oder muss man da die örtliche.
Gibt es das auf whatever?
Videothek. Nee. So, keine Ahnung, könnte ich tatsächlich mal gucken. Oh, nee, das war nicht Watch Ever. ich bin ja immer wieder überrascht von WatchEver, was für Sachen da plötzlich auftauchen. Auf der anderen Seite ist dann halt so, das habt ihr nicht.
Das ist halt britisches Fernsehen.
Die haben viel britisches Fernsehen. Die haben sogar 40 Towers und sowas haben die.
Das gibt es bei der BBC. Ich weiß ja nicht, wie andere Leute das konsumieren. Und natürlich auf DVD.
Nee, scheint es nicht zu geben auf WatchEver. Aber ich bin sicher, es gibt es mehr im iTunes Store.
Ja, oder man kauft oder leiht sich DVD.
Oder man kauft. Also
ich gebe jetzt hier aber keine Kaufberatung oder Beschaffungspläne oder so immer.
Wobei, dann müsste es echt Podcast zu geben. Weil
wie man sich Serien beschafft.
Ja. Ich bin sicher, das wissen viele Leute nicht.
Da gibt es ja zahlreiche Angebote.
Kostenlose und Kosten-Dingsi.
Ja, legale und nicht so ganz legale.
Doch, das ist legal. Achso, wir sind noch gar nicht fertig. Du hast noch eine Serie geguckt.
Ja, ich habe irgendwie so ein Großbritannien-Fable gerade.
Ausnahmsweise hast du es sonst nie.
Echt? Habe ich das häufiger?
Okay. Ich würde sagen, 40% der Sachen, die wir vorstellen, sind aus Großbritannien und haben irgendwas mit Großbritannien zu tun.
Echt?
Ja. Krass. Und da ist der Tenor gar nicht mit drin.
Ja. Ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Mich irgendwie geprägt in meiner Jugend.
Schlimm sowas. Diese Prägung.
Ja. Prägende Erfahrung. Ich habe Little Britain geguckt. Mhm. Das habe ich vor Jahren mal im Fernsehen gesehen hier.
Das gab es mal auf RTL 2, glaube ich, oder?
Ach, keine Ahnung.
Auf irgendeinem Schundsender gab es das mal.
Comedy Central oder so? Lief das da nicht auch mal?
Ja, sorry, ist das Gleiche.
Keine Ahnung.
Ja, Little Britain. Habe ich tatsächlich mal eine Folge gesehen, weil es mir so im BBC iPlayer über den Weg sprang.
Über den Weg sprang.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür.
Ein kleines scheues Reh.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür zu müde war oder ob ich das nicht verstanden habe. Es war irgendwie so ein bisschen so.
Was? It's very British.
Ja, also wenn man so eine sehr britische Serie guckt, dann muss man dann mal 300% Britannien oben drauf kippen, dann hat man Little Britain.
Ja, das ist auch Absicht.
Ich muss mir das nochmal in Ruhe angucken und das nochmal so.
Das ist ja quasi, also für Menschen, die es nicht kennen, falls es die gibt.
Ich kenne es ja auch nicht, ich habe nur eine Folge
okay, gesehen. Okay, ich weiß nicht, ich habe das so häufig im Fernsehen damals gesehen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, das müsste jeder kennen, aber das ist natürlich ein Fehlschluss, klar. Es ist quasi eine Sketch-Sendung. So ungefähr wie so diese deutschen Sketch-Sendungen, die man so kennt, so freitagsabends.
Ja.
Bloß eben in Großbritannien angesiedelt mit Hauptdarsteller sind zwei britische Komiker bzw. Schauspieler. Ein kleiner Dicker und ein großer Dünner. Und sie versuchen, das eine Gesellschaftsbild Großbritanniens darzustellen.
Namen haben die keine.
Ich weiß sie nicht.
Ja, erzähl weiter, ich gucke noch.
Guck du die Namen nach, ich weiß die Namen der beiden. Ich vergesse sie immer wieder. Ich weiß sie nicht. Die beiden versuchen, so einen Querschnitt durch die Gesellschaft zu geben und stellen alle möglichen Charaktere dar, vom wirklich sehr primitiven Arbeiter oder Chavette, also so ein bisschen ja, Hartz-IV-Kind Großbritanniens. Also hat sechs Kinder und raucht und trinkt und trägt immer so ein ganz, also ist ein bisschen gekleidet, so wie Cindy aus Marzahn. Mhm. Ja, und raucht und trinkt und hat sechs Kinder, beziehungsweise ein ihrer Kinder hat sie gegen eine Westlife-CD eingetauscht. redet sich meistens damit raus, dass sie sehr viel, sehr schnell redet und irgendwelchen abstrusen Quatsch, den wirklich, nach dem niemand gefragt hat. Also
Matt Lucas und David Williams? Wird das ausgesprochen?
Weiß ich jetzt
nicht. Das heißt nicht Williams, sondern mit Valiams quasi. Williams.
Vielleicht kommt aus Wales.
Und Tom Baker ist der Erzähler.
Ja. Yeah.
Der Doktor.
Der Doktor?
Ja, der war auch mal Doktor Who.
Ah, okay. Ja, stimmt. Ja, 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 natürlich, klar.
Von 1974 bis 81, das weißt du nicht.
Ja, yeah, good old Wikipedia, huh?
Diese Hyperlinks.
Echt gute Erfindung. Mhm. Danke, Herr Busch.
Herr Busch?
Vannevar Bush ist einer der Gründer, Begründer des Konzepts des Hypertext.
Wurde ich nicht
der nicht, ja, natürlich hat es, aber der hat, war einer, der die, diese Idee erstmals aufgebracht hat, die dann von anderen Informatikern bzw. Forschern weiterentwickelt wurde, die dann natürlich Sir Tim Berners-Lee in das Web gegossen hat.
Ach so, okay.
Aber die Vorstellung eines Hypertext, eines oder eines in sich verknüpften Hypertext, die ist schon älter.
Ja, geile Idee.
Ja, ist das so.
Ja, das mache ich ja vollkommen.
Ja, und Vannevar Bush hat 1945 ein Konzept vorgelegt, was schon erste Gedanken in diese Richtung enthielt. Ist nicht mit dem modernen Hypertext unbedingt vergleichbar, aber es sind so Gedanken, die Wegbereiter für spätere Entwicklung waren. Hm. Und deshalb auch immer fängt auch häufig die Geschichte des Internets mit Vannevar Bush an. Nachdem so Sachen wie wie heißt das Pieper-Ding?
Morse? Telegraph?
Ja, Telegrafen und Telefon und sowas abgehandelt. Das kommt dann relativ schnell meistens Vannevar Bush. Wo waren wir? Großbritannien. Little Britain.
Kleine fette Mädchen in rosa Anzügen.
Ja, zum Beispiel ist eine Figur, oder es gibt dann, das geht durch alle Gesellschaftsschichten, wie gesagt, es gibt andere Figuren, die dann eben so eine Mittelklasse angesiedelt sind, oder es gibt auch eine Figur, die spielt beim Ministerpräsidenten, also wo der Ministerpräsident hat einen schwulen Assistenten. Mhm. Und dieser schwule Assistent möchte ihn quasi die ganze Zeit verführen. Was ihm aber nicht gelingt. Und benimmt sich halt auch so, als wäre er sein Freund und sieht in jedem, der da kommt, einen Konkurrenten, ja. Und macht aber auch gern mal befreundete Staatsmänner an. Und ist unglaublich absurd und unglaublich komisch. Und was sind wir noch für Charaktere? Also ganz berühmt sind auch Andy und Lou heißt er, glaube ich. Das ist sind zwei Menschen aus der ganz klar Unterschicht Großbritanniens zuzuordnen. Einer ist, das sind eben die beiden Hauptdarsteller, sitzt im Rollstuhl, mhm. Und der andere pflegt ihn. Mhm. Sie sind beide meistens sehr dreckig und ungepflegt aussehend und so weiter. Und es läuft immer noch, also die meisten Sketche haben dann irgendwann so ein Schema, das arbeiten sie immer wieder ab und das macht es auch irgendwie gleichzeitig interessant und auch irgendwie, ich weiß nicht, es kommt keine Langeweile auf, weil du kennst halt immer, wie das dann schon abläuft und wartest halt irgendwie nur noch so auf die Variation. Also es ist ganz faszinierend, das Konzept, diese Serie. Wobei sie manchmal auch ein bisschen mit der Fiktionalität brechen.
Inwiefern?
Ja, erstmal erzähle ich noch über die beiden Arbeiterkinder da. Mhm. Ja, die sind ja keine Kinder, aber diese beiden Working Classes Angehörigen. Er sitzt im Rollstuhl, lässt sich pflegen, kann aber eigentlich laufen. Was aber der andere nie bemerkt, weil er es nur tut, wenn er dem gerade den Rücken zubewegt oder so. Und es läuft dann immer so ab, dass der Pfleger fragt ihn quasi, ja, dein, gab so eine Szene in der ersten Staffel, ja, dein Bruder möchte gerne eine Karte, oder wir möchten deinem Bruder eine Karte zum Geburtstag schicken. Und dann laufen sie so durch, an dem Regal mit den Karten vorbei und der im Rollstuhl sagt, die da. Und der andere, ja, das ist aber eine herzliches Beileidkarte. Ich glaube, das könnte er falsch auffassen. Bist du sicher, dass du die willst? Ja. Ja, und dann geht's so, bist du wirklich, wirklich sicher? Ja. Ja, die da. Dann gehen sie raus und dann, die ist scheiße, schmeißt sie weg. Und so sind die Sketche meistens.
Okay.
Oder er verbrennt sein gesamtes Zeug von dem anderen, und weil er das unbedingt wollte, und dann, ich will mein Zeug zurück. Nachdem er ihn vorher 15 Mal gefragt hat, bist du dir wirklich sicher? Und dann kommt dann, ja. Brennt das Zeug lichterloh. Ich will es wieder haben. Besonderen Twist gibt dabei, wie gesagt, dass er in der Tasse eigentlich gehen kann.
Ja. Komm da, du hast bisher nur die erste Staffel gesehen.
Mhm.
Okay.
Sind drei oder vier Staffeln.
Ja, drei davon gibt es übrigens auf Watch Ever, habe ich gerade gesehen.
Es geht dann noch weiter, wir haben dann noch Abroad gemacht, also da sind die Charaktere ins Ausland gefahren, und dann haben sie noch Little Britain USA gemacht, was dann in den USA angesiedelt ist, und auch nochmal ein paar Folgen.
Okay. Ja, meine Frage wäre jetzt gewesen, was denn in den drei Staffeln passiert, weil...
Die Sketche, also die Figuren entwickeln sich schon weiter dann innerhalb von Staffel zu Staffel, und sie nehmen auch Figuren weg und fügen andere hinzu, und so verändert sich auch das Gesamtensemble. Also es ist schon ganz faszinierend irgendwie.
Okay.
Und es geht jede Folge nur 20 Minuten, also.
Ist das so, kann man das so casual gucken? Also, oder muss man da irgendwie Aufmerksamkeit widmen?
Nö. Also ja, ich finde, wenn man dem Aufmerksamkeit widmet, dann gewinnt es nochmal an Inhalt. Wie der eine David Dingsbums, der sich immer inszeniert als der einzige Schwule im Dorf, läuft immer in sehr, sehr expliziten Klamotten rum und sitzt den ganzen Tag im Pub und jammert darüber, dass er der einzige Schwule im Dorf ist, und alle um ihn herum versuchen ihm dauernd zu beweisen, dass es quasi so die größte Schwulenszene Großbritanniens um sein Dorf herum existiert, gell? Wo sich dann so langsam herausstellt, dass er eigentlich schwulenfeindlich ist. Also schwul und gleichzeitig schwulfeindlich.
Soll es ja auch gehen.
Und seine Freundin, die hatte, die, das waren Verirrungen. Ist ja eigentlich schwul, der einzige Schwul.
Vielleicht werde ich Little Britain mal so als meine Casual 20. Ich habe ja so ein Cook-Konzept. Also ich habe so
diese, so.
Ja, man muss da lange dran arbeiten, damit das auch produktiv vonstatten geht, diese Serien gucken. Ich kann zum Beispiel, ich gucke selten so zwei Klopper-Serien nacheinander, also so Long-Form-Serien, die so länger als 20 Minuten sind.
Muss man als Sopranos gucken?
Ja, würde ich ja, wenn, die gab es komplett auf Watch Ever, aber jetzt gibt es noch die letzten drei Staffeln da, weil die ersten sind weg. Weil man hat HBO nicht genug Geld gegeben oder so, ich weiß es nicht.
Ja, der Herr Gandolfini ist ja gestorben.
Besser. Aber
muss neues Schutzgeld zahlen.
Auf jeden Fall gucke ich halt meistens so 1-2 Folgen von so irgendeiner langen Serie, also sowas wie Battlestar Galactica oder Mad Men oder so, oder auch Breaking Bad, so halt dieses 45-50 Minuten Format.
Aha.
Und dann so zum Ausklang meistens noch irgendwie sowas Kurzes. Das war bis war letztens habe ich auch drüber geredet, Two Broke Girls, so USA-Sitcom, 20 Minuten perfekt, so um das mal so zum Ausklang was Nettes noch zu gucken, um nicht vollkommen depressiv zu sein. Vielleicht probiere ich das mal mit Little Britain. Was denn?
Ja, klar. Ich gucke manchmal so abends mal so 20 Minuten so eine Folge.
Momentan schiebe ich mal so eine Folge Futurama ein, aber es gibt ja immer nur eine pro Woche. Da muss man gut mit haushalten.
Ja. Ansonsten Ich habe am Wochenende einen Film gesehen.
Schon wieder? Was machst du denn?
Sonntagmorgen.
Ah ja, dann Sonntagmorgen. Sonntagmorgen, Primetime. Im Haus Heimann wird erstmal ein Film geguckt.
Ja, ich bin vielleicht jetzt nicht so der Durchschnittsdeutsche.
Deswegen guckst du ihn wahrscheinlich auch nicht im Fernsehen.
Ich habe Cloud Atlas gesehen.
Holla.
Ja, das war auch ein. Das muss man vorher planen.
Ich weiß nicht, ob ich emotional dazu bereit bin.
Ja, soll ich den jetzt noch kurz anreißen?
Weiß ich nicht. Hast du da was zu sagen? Ich meine, man kann ja auch Filme gucken und da nichts zu sagen ist.
Ja, nee, irgendwie hat er mich ja schon fasziniert.
Also ja, mach eine Kapitelmarke, heißt das.
Wenn du meinst.
Okay.
Ja, also Cloud Atlas. Das ist ein sehr langer Film.
Der sieht schon so lang aus.
Der geht 3 Stunden oder so. Die brauche aber auch. Mhm. Ist eine Romanverfilmung, wenn ich es richtig verstanden habe.
Mhm. Ja, das kann ich bestätigen.
Ist so ein bisschen ESO.
So wie Battlestar Galactica?
Ist so ein bisschen Mischung aus Science Fiction und ESO.
Gut oder schlecht ESO?
Weiß ich nicht. Ich kann es irgendwie nicht einordnen.
Wobei gibt es gut ESO.
Also der Film ist vor allen Dingen so lang, dass du danach erstmal so ein bisschen... Was war das denn jetzt? So, deshalb meine ich vielleicht drüber reden. Also, du hast ihn ja leider nicht gesehen. Tom Hanks spielt mit.
Das weiß ich.
Und Halle Berry.
Ja. Mehr weiß ich aber auch nicht.
Und noch Leute, die man so kennt, die mir jetzt auch so spontan nicht einfallen. Deren Namen mir jetzt so spontan nicht einfallen. Zum Beispiel Hugh Grant spielt auch mit.
Wer?
Hugh Grant.
Oh.
Dieser Brite.
Ich weiß, wer Hugh Grant ist.
Okay.
Ich habe nur verstanden, Jürgen Grant. Wer ist Jürgen Grant?
Das ist der verschwiegene Halbbruder von Hugh Grant.
Warum sollte jemand sein Kind Jürgen Grant nennen? Wie viel Hass muss man in seinem Kind gegenschleudern?
Das ist ein total eigenartiger Film. Also es werden mehrere Handlungsstränge gleichzeitig erzählt, um jetzt mal die Struktur des Films zu erläutern, die in verschiedenen Zeitaltern spielen. 19. Jahrhundert, 1970er, weite Gegenwart, weite Zukunft, sowas so ungefähr. Mhm. Oder dann, oder so.
Ist das dann so wie bei...
Weite Zukunft und dann... Noch weitere Zukunft.
Ist das so wie bei Pulp Fiction, dass es dann wenigstens am Ende zusammenläuft oder läuft es einfach nur sinnlos nebenher?
Schwer zu sagen. Also die laufen alle Handlungsstränge laufen für sich auf jeweils Höhepunkte zu. Mhm. Und so eins der Grundkonzepte dieses Films ist ja, dass quasi diese Menschen werden ja auch häufig immer wieder werden von den gleichen Leuten wieder gespielt.
Oh Gott.
Das heißt, das sind immer die gleichen Schauspieler, die wiederum, deshalb sage ich ein bisschen ESO, so ein bisschen was von, das hat so Elemente von Wiedergeburt, weißt du? Und dann irgendwie heißt es so, ja, aber die sind nicht immer gleich von den Charakteren. Teilweise, weißt du, weil dann wird dann ein anderes Konzept dieses Films ist, so quasi der Charakter macht sich durch unsere Handlung. Also wir haben dauernd wieder, stehen wir vor Entscheidungen, ob wir uns in die eine oder in die andere. Also wie gesagt, ESO, so die Welt ist... Die Welt besteht aus Schwarz-Weiß und so, weißt du, und ist ein bisschen komisch.
Sagt der Film explizit was über Wiedergeburt oder ist das so deine Interpretation, weil es halt irgendwie mitschwingt?
Wie gesagt, der Film ist echt lang und echt schwer zu überblicken.
Da konnte ich nicht überall aufpassen.
Ja, das schon.
Ja.
Wie gesagt, der hat auch so viel Handlung. Okay. Aber er erzählt diese Handlung sehr langsam.
Okay.
Aber irgendwie auch faszinierend. Und die Handlung ist kein Actionfilm. Gottes Willen, nein. Also wenn man nicht Geduld hat, dann sollte man diesen Film nicht anfangen zu gucken, weil der zieht sich. Aber man hat danach das Gefühl, man hat irgendwie was gesehen. Ja. Das ist ein bisschen mystische Erfahrung. Ja, nee, es sind auch ganz tolle, teilweise ganz tolle Aufnahmen dabei und filmisch wirklich ganz herrlich gemacht. Die Schauspieler sind mal besser, mal schlechter, aber insgesamt eigentlich leisten ganz gute Arbeit. Und nochmal auf das mit der Entscheidung zurückzukommen. Also wie gesagt, die Charaktere sind dann teilweise unterschiedlich, weil eben gesagt wird, sie treffen halt unterschiedliche Entscheidungen jeweils in den Situationen und je nachdem definiert sich auch ihr Charakter. So habe ich das zumindest verstanden. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich den Film jetzt auch vollkommen falsch. Auf jeden Fall ein faszinierendes filmisches Werk. Nicht das größte der Welt, aber irgendwie faszinierend.
Und kann man irgendwas Sinnvolles über die Handlung sagen? Oder macht das überhaupt keinen Sinn?
Ich weiß nicht, was so das... Was ist die Grundlage dieser Handlung? So, sich Menschen unterschiedlich verhalten und doch irgendwie immer gleich?
Das sind immer so Filme, wo die scheue ich mich immer zu gucken.
Der ist nicht so anstrengend. Wie gesagt, der könnte hätte noch Potenzial gehabt. Also der bleibt schon ein bisschen oberflächlich.
Okay. Und du empfiehlst den zu gucken?
Weiß ich nicht. Vielleicht sollte man erstmal den Trailer gucken oder so. Ich glaube, der ist schon 5 Minuten oder so.
Okay.
Das Buch lesen. Das Buch soll ja auch ganz anders sein. Das endet nicht so gut teilweise.
Das Buch.
Ich fand das Ende schön. Nee, ich weiß nicht.
Du, es ist jetzt hier, heißt das Buch auch Cloud Atlas? Wachowski-Geschwister, sind das nicht die, die Matrix gemacht haben?
Das wollte ich noch nachschauen. Klick mal drauf.
Geht nicht. Warte.
Was auf jeden Fall die Matrix gemacht haben, ist auch irgendwas mit Ofsky. Was machst denn du da?
Dieses Internet ist gar nicht so leicht zu bedienen. Ja, Matrix haben die gemacht. Aber der Film... Ah, der Wolkenatlas ist das Buch.
Ja, der Charaktere... komponiert im Rahmen des der Filmhandlung ein Stück, das dann der Wolkenatlas ist. Das ist übrigens ein deutscher Film.
Cloud Atlas.
Er ist die teuerste deutsche Indie-Produktion, die es hier gab. Gilt zum Zeitpunkt seines Erscheinens als einer der teuersten bis dahin produzierten Independent-Filme und als bei weitem der teuerste deutsche Film.
Und was ist daran genau deutsch?
Ist Produktionsland. Keine Ahnung.
Also. Ah, der dritte Regisseur ist ein Deutscher.
Studio Babelsberg gefilmt. Aha. Und in Mallorca? Auf Mallorca, in Schottland und in der sächsischen Schweiz. Siehst du? Ist ganz und gar deutscher Heimatfilm.
Okay.
Und X-Filme Creative hat da auch drin rumgewurschtelt.
Ist er besser als Oblivion?
Ja, definitiv.
Also doch eine Filmempfehlung eher als abraten.
Ja, wenn man auf so filmische, ich weiß nicht, ob man es als Experiment bezeichnen soll, aber auf so filmische Eigenartigkeiten steht oder sich dafür fasziniert und so, ich weiß nicht, ob ich es philosophisch nennen würde, dafür ist es wahrscheinlich nicht tiefgründig genug, aber so Science-Fiction-artig, nachdenkliche, langsam erzählte Handlung.
Also mich interessieren theoretisch Filme, die irgendwie besonders filmisch umgesetzt sind, aber nicht, wenn es stinklangweilig ist.
Das weiß ich nicht, ob du das stinklangweilig finden würdest. Mich hat der Film irgendwie... Ich dachte erst so, oh mein Gott, der geht 3 Stunden. Ich gucke wahrscheinlich die erste halbe Stunde, dann schlafe ich ein. Mhm. Und dann waren plötzlich irgendwie so 2,5 Stunden rum. Oh, hupf.
Okay.
Also mich hat das schon irgendwie fasziniert.
Na dann. Schreibe ich dir nochmal einfach auf meine To-Watch-Liste.
Mhm. Was sagt denn die Kritik zu dem Film?
Weiß ich nicht.
Das Lexikon des internationalen Films sprach von einem fabulierfreudigen Kaleidoskop, bildgewaltigen Abenteuerfilm.
Na dann. Bildgewaltiger Abenteuerfilm.
Zitat: Die opulente Reise durch Zeit und Raum, Epochen und Moden, Gedankenwelten und Weltansichten verdichtet sich zu einer bildgewaltigen, metaphysischen Abenteuerfilm, der von den Höhen und Tiefen der menschlichen Zivilisation, von Gewalt, Macht und Machtmissbrauch erzählt und den freien Willen des Menschen, seine Bereitschaft zu Mut, Freundschaft und Vertrauen feiert. Das fasst das ziemlich gut zusammen.
Mehr allgemeine Buzzwords gab's auch nicht, oder?
Intelligent, unterhaltsames Spiel, mit Verwandlung, Masken. Vor allen Dingen am Ende wird offenbart, wer alles wen gespielt hat. Und so, das war der gleiche? Das war echt faszinierend.
Okay.
So, an einer Stelle saß vor allen Dingen da, deshalb habe ich auf Hugh Grant so rumgehackt, weil das war Hugh Grant? Ja.
Okay. Naja, pack ich's mal.
Es sind eigentlich mehrere Filme in einem.
Das habe ich auch irgendwo gehört, ja. Naja. Tue ich das auf meine To-Watch-Liste. Dann sind wir jetzt fast am Ende. Wir könnten uns nochmal für die Flatterkohle des letzten des letzten Monats bedanken. Das haben wir jetzt irgendwie schon länger nicht mehr getan, aber mehr oder weniger, weil wir es versäumt haben, als dass keine bei rumkam. Und zwar haben wir für den Monat Juli von euch 5,92 € bekommen.
Wow, vielen Dank.
Ja, das dem schließe ich mich an. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Konversation über den Überwachungsstaat und Filme.
Wie jede Woche.
Außer letzte.
Ja, okay, sagen wir wie jedes Mal.
Wie jedes Mal. Das war die 89. Folge des TZ Talk Radios. Wer das hier runterladen möchte, kann das auf tz.org tun. Uns gibt es auch meistens live auf Xenem und wir kündigen das. Wir haben auch einen Kalender und wir haben auch Twitter und app.net haben wir auch.
Da wird das alles bei Zeiten angekündigt, verkündet.
Sagen wir mal, es wird angekündigt von bei Zeiten, kann ich nicht, ich kann für nichts garantieren. Ich habe es heute irgendwie geschafft, das irgendwie 10 Minuten vorher zu schreiben. Oder
so. Durchschnittlich ist die Live-Sendung dienstagsabends etwa ab 19.15 Uhr bis 19.30 Uhr. Dauert dann
zu lange.
Live kann man uns leider nicht in doppelter Geschwindigkeit hören.
Das wird ein absolutes No-Go-Feature sein. Okay, dann packen wir es zu, machen den Sack zu, was auch immer. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dann.
Bis dann.
Na, nicht abgestürzt.
Doch ein bisschen warm hier drin, ne?
So ein bisschen, ja.
Wir sollten vielleicht nicht mal Kerzen und mehrere Computer anmachen.
Ich habe letztens irgendwo über das Nest dieses Thermometer gelesen und gedacht,
wenn es nicht 4 Millionen Euro kosten würde, könnte man sich das gleich mal zulegen.
Das könnte die, dann hätte ich endlich mal Statistiken über dieses Raumklima. Vielleicht könnte ich damit meine Produktivität steigern.
Das ist immer ein super Argument. So ein Fitnessarmband, das wär's. Da könnte ich meine Produktivität steigern.
Naja, wobei eigentlich bin ich nicht so der Quantified Self-Typ.
Ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Nee, will ich auch irgendwie nicht.
Wieso?
Ich will nicht mein eigenes Leben in Daten komplett erfassen und das Prozess optimieren.
Nicht?
Nö.
Warum? Das tust du doch so oder so. Nur welche Hilfsmittel du benutzt, ist der Unterschied.
Naja, also der Unterschied, wie detailliert ich das mache.
Und auf welcher Basis du das machst. Ich meine, du kannst natürlich irgendwie deinen Lebensablauf irgendwie oder deinen Tagesablauf zu optimieren, das machst du ja sowieso wahrscheinlich ständig. Nur ist halt die Frage, aufgrund welcher...
Ich habe nicht so einen festgelegten Tagesablauf.
Wer von uns beiden steht morgens um 8 auf und fährt zur Uni?
Ich stehe irgendwann zwischen 7 und 9 auf und fahre zur Uni. Das Einzige, was festgelegt ist, dass ich morgens zur Uni war.
Siehst du? Das würde ich als festgelegten Tagesablauf...
Ja. So.
Wenn du dann auch wirst, wie viele Schritte du gelaufen bist.
Ich mache nicht mal jeden Morgen das gleich.
Ja, das war ja auch langweilig.
Ja, ich finde das auch ganz nett irgendwie, dass mein Hirn ein bisschen fehlerhaft ist.
Dein Hirn ist fehlerhaft?
Naja, wenn ich mein ganzes Leben in Daten erfasse,
dann
ist es exakter, als wenn ich das, ach, vergiss es, ich krieg's nicht ausformuliert, was ich gerade denke.
Ja. Also, dass diese Datenerfassung exakter ist, ich glaube, deswegen macht man das ja auch, weil exakt ist das, was man möchte.
Warum?
Warum nicht?
Wozu?
Keine Ahnung, muss ich jetzt mal einen Grund haben.
Damit ich effizienter funktioniere, oder was? Und dann bin ich glücklicher.
Weiß ich nicht.
Ja, mit welchem Ziel macht man das denn? Damit man dann glücklicher ist, weil man effizienter ist, oder was?
Es kommt doch an, wovon wir jetzt genau sprechen. Diese Fitnessarmbänder und Schrittzähler und so weiter, die benutzen Leute wahrscheinlich deswegen, um irgendwie ihr Pensum an irgendwie Workout oder sowas zu erhöhen. Um halt gesünder zu sein oder so.
Mhm. Mehr Bewegung.
Das, richtig, ja. Wenn man das.
So wie wenn man dann ins Fitnessstudio geht.
Ja, oder keine Ahnung, wenn man dann irgendwie bestimmte Strecken dann zu Fuß deswegen läuft, wenn man weiß, dass man irgendwie nur so und so viele Schritte pro Tag macht.
Aha.
Was weiß ich, keine Ahnung. Ich mache sowas ja nicht, aber ich habe mich da letztens mit beschäftigt und das fand ich irgendwie. Hab da zwar immer noch nicht so Lust drauf, aber. Ich kann es nicht verstehen. Das
sind so Daten, die ich nicht unbedingt erfassen möchte.
Ja, das wäre mir eigentlich egal. Also ich habe da jetzt auch kein Bedürfnis zu, aber ich hätte nichts dagegen, sagen wir es mal so.
Nö, ich will nicht alle Aspekte meines Lebens in Daten erfassen. Was? Ja, nee, ich habe letztens nämlich einen Artikel darüber gelesen, weil das ist ja in den USA im Moment so ein Riesentrend, das Quantified Self.
Ja, hier aber auch.
Ja, hier schwappt es erst so langsam rüber, so wie ich das mitbekommen habe.
Das kommt drauf an, was unter diese Quantified Self-Bewegung, also gibt es ja Leute, die richtig krass sind und es gibt Leute, die kaufen sich halt ein Fitbit. Das ist also grob gesagt das Gleiche, aber es gibt schon Unterschiede.
Nee, ich meine dieses krasse, ich versuche so viele Daten wie möglich über mein persönliches Leben zu sammeln, um dann möglichst effiziente Kontrolle zu erhalten, um quasi Prozessoptimierung zu betreiben und quasi meine eigen persönliche Effizienz zu steigern.
Ich weiß nicht, ob das so wirtschaftlich verbrämt ist.
Was heißt wirtschaftlich verbrämt? Also,
naja, was du jetzt
gerade beschrieben hast. Ökonomisches Denken ist es immer.
Weiß ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die diese Daten einfach nur erfassen, um halt überhaupt ihr Leben beschreiben zu können. Oder halt überhaupt zu sehen, was sie denn überhaupt den ganzen Tag machen und wie viel und von wann es und so weiter. Ich weiß nicht, ob das immer so optimierungsgetrieben ist. Also bei mir wäre es das zum Beispiel in erster Linie nicht, wenn ich jetzt sowas machen würde.
Ich dachte, das wäre der Kern von diesem Quantified Self, dann das wiederum, was man erfasst hat, zu optimieren.
Das weiß ich nicht. Ich habe das eher so verstanden, dass es grundsätzlich ist, überhaupt darum geht, solche Sachen zu erfassen, um zu verstehen, was überhaupt passiert. Ob man das dann optimieren oder irgendwie verändern will, würde ich jetzt erstmal sagen, wäre erst der zweite Schritt.
Aha.
Ich habe das eher so verstanden, dass es halt so ist, man möchte mehr über sich, seinen Körper und
ja, ich könnte so zum Beispiel, halt. Was ich wiederum verstehen kann, ist, wenn zum Beispiel Diabetiker relativ genaue Statistiken führen über Nahrungsaufnahme und Blutzuckerwerte etc.
Mhm.
Weil das kann ja echt dein Leben verbessern.
Ja.
Und auch Risiken, also wirklich glasklare Risiken senken. Dieser Gesundheitsbereich kann ich das halbwegs noch verstehen. Wobei das dann, es ist an einer gefährlichen Schwelle zur neurotischen Kontrolle, weißt du?
Ja.
Ja, wobei, dieses Quantified Self. Also.
Ja, wobei, so ich das immer sehe, sind das halt dann entweder Leute, die halt entweder aus Gesundheitsgründen das machen oder, also letztendlich sind es immer Gesundheitsgründe, sei es jetzt wegen Ernährung oder irgendwie Sport.
Hm.
Ich glaube, das sind ganz wenige, die irgendwie tracken, wie oft sie Twitter lesen und wie oft sie ernsthaft arbeiten und das dann irgendwie zu optimieren oder so.
Ja, wobei, ich mag auch nicht dieses, ich durchdenke mein gesamtes Leben ökonomisch.
Ja, das muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Ich meine, wenn man halt irgendwie... Ich mein,
nö, muss nicht immer was Schlechtes sein, aber diesen Anspruch, ich weiß nicht, irritiert mich irgendwie, ich weiß nicht.
Ja, ist halt die Frage, für was man das braucht. Ich meine, jetzt wo wir letzte Woche Hausarbeit zum Beispiel geschrieben haben, da habe ich schon versucht, meinen Arbeitsablauf so tagsüber zu optimieren.
Ja, Arbeit, klar. Ist klar, aber das ist, aber ich spreche jetzt nicht von einer Arbeitstätigkeit, die ja letztendlich sich nach ökonomischen Gesichtspunkten in diesem Fall richtet. Gell?
Ja.
Wir haben festgelegte Abgabedaten etc. Begrenztes Maß an Zeit und Möglichkeiten. Also es liegt nahe, das ökonomisch zu strukturieren. Aber das gesamte persönliche Leben?
Wenn es einem dabei besser geht? Muss ja keiner. Aber zum Beispiel diese ganzen Fitnessarmbänder und Tralala, die haben ja teilweise, haben die auch so Schlafphasenwecker und so. Dabei wird ja auch dein Schlaf, soweit es geht, halt irgendwie analysiert. Und wenn das halt Leuten hilft beim Aufstehen, wenn sie halt irgendwie an einer bestimmten Stelle geweckt werden und es denen dadurch besser geht, mein Gott, warum nicht? Ist jetzt nicht so, dass es von staatlicher Seite aufgezwungen wird.
Das Pensum hat nachgelassen, ja. In den letzten 120, 150 Jahren.
Hat nachgelassen.
Ja, ja. Also während im 19. Jahrhundert es noch durchaus üblich war, so 10 Stunden zu schlafen im Schnitt, sind es heute irgendwie nur noch 7,5 oder so.
Okay.
Und durch Quantified Self schaffen es eben manche Leute, das noch zu reduzieren auf 5 Stunden, 5,5 Stunden, 6 Stunden.
Zu reduzieren?
Ja, mit dem Ziel, dass sie eben weniger schlafen, weil das ja verschwendete Zeit ist.
Ich würde eher versuchen, eine Taktik zu finden, um länger zu schlafen.
Das ist, glaube ich, auch die gesündere Variante. Also für die psychische Gesundheit.
Ja. Ja, es ist so, also ich weiß nicht. Ja, irgendein Buch habe ich jetzt letztens, das war auch irgendwie, ich glaube, ja, das war das, ich habe letztens angefangen, das Hillegas Buch über Koko-Programmierung zu lesen. Und da schrieb er so, weil das ja ein Buch ist für Studenten oder halt Leute, die halt das lernen wollen.
Mhm.
Wenn du das lernen willst, dann musst du fokussiert sein. Wenn du fokussiert sein willst, dann sollst du 10 Stunden schlafen pro Tag. Weil sonst, also das wäre so das Optimum, um halt ernsthaft arbeiten zu können. So 10 Stunden, das ist aber ganz schön lang. Also von mir aus gerne, aber Das sehen andere Leute nicht so gerne, wenn ich 10 Stunden schlafe. Ja, Chef, ich komme mal nicht. Ich habe meine 10 Stunden noch nicht erreicht. Gut, ich könnte natürlich auch früher ins Bett. Nee. Aber
im Mittelalter war es noch durchaus üblich, in der nachts einmal aufzustehen.
Ja, das hast du schon mal erzählt, glaube ich. War das nicht sogar im 19. Jahrhundert noch?
Och, ja, so bis zur Industrialisierung.
Nachts aufzustehen und dann was zu machen? Hm.
Buch lesen, Sex haben, was man also macht.
Ja, gut, wenn man 15 Stunden schläft.
Ja, na gut, das ist halt auch eine Zeit ohne elektrisches Licht, weißt du. Also Der Tagesrhythmus richtet sich nach dem Sonnenstand. Also. Ins Dunkel ist, du kannst halt auch nicht jeden Abend da die Kerzen brennen lassen, so romantisch das auch in manchen Historienfilmen aussehen mag, aber das geht gut ins Geld auf die Dauer. Kerzenwachs wächst, fällt jetzt auch nicht vom Himmel, gell? Das,
naja. Also momentan schlafe ich halt, wenn ich es irgendwie schaffe, so zwischen 7 und 8 Stunden. Wenn ich halt irgendwo hin muss, also.
Ja, ich auch, aber ich habe häufig so das Gefühl, eigentlich ist es ein Ticken zu wenig.
Ja, ja.
Aber man ist irgendwie auch immer so ein bisschen so getrieben.
Ja, stimmt. Also du stehst dann morgens auf und denkst, nee, ich kann jetzt nicht weiter schlafen, ich muss irgendwas tun.
Ja, genau, ich muss produktiv sein irgendwie.
Also das hatte ich früher nicht sowas, aber mittlerweile so.
Wenn man so Arbeitsleben steht, ist es plötzlich so,
ja. Ja, vor allen Dingen, ich muss doch 3 Hausarbeiten schreiben, ich muss heute zur Arbeit gehen. Ja, furchtbar.
Ja, der Zeitdruck ist gestiegen. Das ist so was, was.
Ja, das ist immer ein bisschen.
Geschichtsforschung.
Das ist immer ein bisschen zu wenig, ist stimmt auch irgendwie. Aber dann, wenn du mal 6 oder 5 Stunden schläfst, dann, oh Gott, das hatte ich irgendwie am Freitag, wo wir die Hausarbeit abgegeben haben, da habe ich irgendwie nur 5 Stunden geschlafen.
Ich weiß, ich auch.
Der ganze Tag im Arsch. Also so richtig.
Ich habe nachmittags immer 2 Stündchen geschlafen.
Das ist wiederum auch sowas, was ich absolut nicht kann. Also ich kann, ja klar, ich kann mittags schlafen, aber da ist der Tag noch mehr am Arsch, weil wenn ich aufwache, ist dann so.
Nee, wenn ich echt wenig geschlafen habe und dann nachmittags nochmal so 1-2 Stündchen schlafe, bin ich danach in so einem halbtranceartigen Zustand, das fühlt sich so geil an. So, ich kann zwar nicht produktiv machen, aber es fühlt sich geil an. So irgendwie so matschig gut.
Naja, das weiß ich nicht. Matschig, ja, aber das fühlt sich nicht gut an
für mich. Ja, keine Ahnung, warum das sich für mich gut anfühlt.
Tja.
Wie kamen wir da drauf? Hört uns ja eigentlich irgendjemand zu?
Weiß ich nicht. Ich glaube über Quantified Self. Wie wir darauf gekommen sind, keine Ahnung.
Naja, das gibt den teuren Post-Show-Content.
Den du nicht aufgezeichnet hast.
Doch, der Backup-Recorder läuft noch.
Ja, ich habe letztens mal darüber nachgedacht, ob wir nicht so Post-Show und Pre-Show immer so mit dran lassen. So.
Ja.
Könnte man ja
theoretisch. Du machst das, du willst es ja immer so.
Was will ich?
In National-Dingsbums, gell? So. Klarer Schnitt.
Ja, man kann ja trotzdem einen klaren Schnitt machen mit richtigem Intro und so weiter.
Ich finde das eigentlich ganz sympathisch, wenn das so einfließt und dann so wieder, wie sagt man so?
Einleitet.
Ja, einleitet klingt so doof. irgendwas Lautmalerisches bitte einsetzen und dann eben auch zum Ausgang.
Das finde ich beim Accidental Tech Podcast irgendwie cool. Also das scheint irgendwie Marco Arment irgendwie extrem viel Arbeit reinzustecken in das Ding.
Ja.
Weil das schnitttechnisch ganz, ganz cool ist. Die haben eigentlich kein Intro. Das heißt, die nehmen immer so einen Spruch, der entweder während der Sendung gefallen ist oder irgendwie, weiß ich nicht, wo sie ihn herkriegen, meistens so wie John Syracuse, der irgend so einen Witz reißt. So 5 Sekunden, das ist dann immer so quasi das Intro. Dann kommt so ein Sequencer-Geräusch oder so und dann geht die Sendung los. Und das machen die aber auch nicht Hallo, willkommen zu Tralala, sondern die fangen einfach an zu quatschen. So als gäbe es gar keine Zuhörer, die unterhalten sich einfach nur. Und dann ist die Sendung, wenn die Sendung fertig ist, spielen sie ein Lied, was für sie komponiert wurde. Von, weiß ich nicht wem, egal. Und dann ist einfach nur so Post-Show-Gelaber auch noch mit dran. Das ist echt...
Ich finde diese Sprechhaltung, wir unterhalten uns einfach mal und blenden jetzt völlig aus, dass wir ja eigentlich hier so eine Art Radiosendung produzieren, ja, für einen Podcast eigentlich ganz charmant.
Bitte? Ja und nein. Das Problem ist, dass es genug Leute gibt, die das übertreiben. Und dazu gehören, finde ich, wir auch manchmal, dass wir da einfach so...
Ja, klar, stimmt.
Aber das hat schon was. Aber da muss man halt dann auch trotz allem immer dafür sorgen, dass es nicht langweilig wird, beziehungsweise dass die Konversation am Laufen bleibt. Weil so grobersche Gesprächspausen...
Läuft das noch? Läuft das noch?
Die kann man nicht... Die kann man halt sich nur leisten.
Die kann man nur schwer zu gutheißen können.
Ja. Die kann man sich nur leisten, wenn man Gruber heißt und der Ring Fireball betreibt.
Ja. Warum eigentlich?
Was, warum? Warum
man das macht? Was ist so toll an dem?
Keine Ahnung. Ich denke mir auch immer so, ein Dreijähriger könnte dieses Blog schreiben.
Naja, das weiß ich nicht, aber.
Doch.
So manche Posts schon, aber es sind halt auch echt nicht viele irgendwie.
Das stimmt. Na, wobei, er hat schon so Tage, wo so 10 Dinge raushaut.
Ja, so Tage. Jeder hat so Tage.
Und dann sind das so Ein-Wort-Posts. Schocker. Und dann Link. Hallo?
Wobei, das machen auch andere. Also, so ein anderer Blogger hat letztens so, stand da so. Ja, Apple will unveil a new iPhone on September 10th und dann, jupp.
Ja, das ist ja so ein ganz neuer Blogging-Stil.
Punkt. Jupp.
Das ist ja ein ganz neuer Blog-Stil. Das ist ja dieses Link-Kommentieren im Grunde.
Das hat ja gut, das mache ich jetzt auch manchmal, wenn ich mal dran denke. Dass die Posts, die ich vom Pinboard darüber schiebe, nur als Entwurf gespeichert werden und nicht automatisch publiziert werden?
Ich gehe mal gerade auf den Blog.
Nein, tu das nicht, das wird peinlich. Das ist jetzt der letzte Post, ist sicher schon wieder 3 Wochen her. Das müsste alles noch viel... Ich muss unbedingt irgendeine Skriptsprache lernen, das geht nicht so weit.
Was ist denn mit deinem tollen Theme geworden? Bist du jetzt wieder auf 2013 oder 2012?
Ich war unglücklich.
Das sah aber auch scheiße aus.
Ja, eben.
Vor allem auf Mobilgeräten. Also auf dem Desktop sah es eigentlich ganz gut aus. Auf dem iPhone war es so.
Was soll das denn?
Also, das ist ja responsive, aber nicht so, wie es soll.
Ja, und ich habe irgendwie auch nicht so die Zeit, da mal mich wirklich dran zu setzen, das mal gescheit zu machen. Und
Content is king. Weniger ums Design Sorgen machen, lieber Sachen reinschreiben, glaube ich.
Ja, davon mal abgesehen. Aber irgendwie, ich vergesse das auch immer, dass das Blog existiert.
Ja, das geht mir auch so. Aber manchmal habe ich dann so einen Anflug, so, das packe ich jetzt auf meinen Blog.
Ich sollte da überhaupt viel mehr Dinge hinschreiben.
Ja, ich habe mir jetzt eigentlich angewohnt, wenn ich irgendwas poste, dann poste ich es einfach auf meinen Blog.
Aber manchmal fange ich dann auch an, so Texte zu schreiben und dann denke ich so, das hat so einen beschissenen Stil, das kann ich nicht veröffentlichen.
Das gibt so die zwei Sachen. Es hat einen beschissenen Stil oder das interessiert auch kein Schwein. Was schreibst du da? Nur weil du in einer Sektlaune...
Ja, immer wenn ich anfange für einen Blogpost zu schreiben, dann merke ich, dass ich so einen ganz komischen Stil drauf habe, der mich dann selbst schon so irritiert, dass ich denke, das kann ich nicht veröffentlichen. Das
Beste war, ich habe meinen Blogpost geschrieben und am Ende stand ich so... Also am Ende bin ich dann auf den Schluss gekommen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe und es besser nicht schreiben sollte. Und dann habe ich es nicht veröffentlicht. Wenn du dich immer irgendwas aufregst und das dann irgendwie versuchst auch zu formulieren, so typischer Rage-Blog-Eintrag.
Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Ist halt unterhaltsam unter Umständen.
Ja, wenn du es gut kannst.
Ja, oder wenn
es... Ja, halt sich so aufregen muss man auch können. Also.
Das ist nicht so einfach im Internet. Ja. Und letztens habe ich noch drüber nachgedacht, ob wir das nicht hier alles mit Video machen sollten.
Bist du des Wahnsinns?
Wieso? Ich habe nämlich so...
Dann muss ich ja hier aufräumen.
Man kann die Kameras geschickt stellen.
Ach so, ja, okay.
Ich bin ja mittlerweile so in YouTube relativ tief drin.
Ach ja, das macht der Herr in seiner Freizeit. So ist es also.
Also ich hab mittlerweile echt viele YouTube-Channels abonniert und die
gucke ich. Ach ja, deshalb bist du jetzt Experte oder was?
Ich habe nicht gesagt, dass ich Experte bin, ich habe gesagt, dass ich viel tief drin bin. Also ich bin tatsächlich mittlerweile regelmäßiger YouTube-Konsument in dem Sinne. Nicht, dass ich da, also ich da mal rein... Du
blickst da durch, ja.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Also.
Ich habe viele Channels abonniert. Durchblicken tut da, glaube ich, niemand. Das ist so ein bisschen wie Facebook. Nee, was ich sagen wollte, ist, ich gucke da nicht so rein und suche mir irgendwie ein Video zu irgendeinem Thema, sondern ich habe halt so Leute abonniert, die ich halt finde, dass lustige Sachen oder informative Sachen machen.
Ja.
Und da habe ich letztens so ein Format gesehen, wo halt Leute auch so auf einer Couch sitzen und so Radio im Grunde machen, nur halt mit einer Kamera und naja, und das ist halt 5 Minuten lang und das ist halt so schnell geschnitten und ein bisschen lustige Witze, haha, und dann ist das halt ein Video. Und bei Bits und so machen die das jetzt ja mittlerweile auch so, dass sie das alles filmen und dann auch, die laden es zwar nicht auf YouTube hoch, aber du als Bits und so Plus-Kunde kannst du das ganze Video live gucken und auch im Nachhinein gucken.
Gucken?
Ja.
Und wer soll sich denn unsere dummen Fressen angucken?
Ich weiß es nicht, aber das wäre, also... Das ist irgendwie, hat das was. Weiß nicht, ob das bei uns was hat, aber...
So hübsch sind wir dann auch wieder nicht.
Nee.
Wir haben ja nicht mal richtige Fotos von uns online.
Das lässt sich ja ändern.
Der muss aber erstmal ein hübsches von mir machen.
Warum ich? Naja, also, weiß ich nicht.
Ich hätte ja ganz gern mal ein vernünftiges Profilfoto als diesen Comic, aber es existiert einfach kein vernünftiges Foto von mir.
Sollen wir mal eine Fotosession machen?
Oh.
Naja, und das weiß ich nicht. Ich meine, so ein Aufwand ist das letztendlich nicht. Das stellst halt irgendeine Billo-Kamera da ins Regal und wir setzen uns da aufs Sofa. Puh. Ist dann mehr so eine Frage der, Organisation der Mikrofonständer. Aber prinzipiell wäre das möglich.
Gutes. Dann können wir hier das literarische blaue Sofa spielen, gell? Wie auf der Buchmesse.
Ja.
Guten Abend. Willkommen zu unserem literarischen Diskurs.
Ja, also zum Beispiel bei Bits und so finde ich das echt, echt cool, weil da hast du dann irgendwie nochmal einen ganz anderen Bezug dazu, wenn du die Gesichter siehst, weil das schwer, also Tim Pritlove sagt ja immer, ja, manche Sachen brauchen kein Video, Audio reicht, aber das stimmt halt auch nur so halb. Wenn du das als Video guckst, schwingt noch viel mehr mit, als du sonst gar nicht mitkriegen würdest über reines Audio.
Würden wir das dann auch so mit diesen Mikrofonen und so machen? Und
ja.
Okay.
Was wolltest du denn für Mikrofon? Hast du noch andere, von denen ich nichts weiß?
Wir können so ein iPhone auf den Tisch vor uns legen.
Gut, das wäre jetzt für die Audio, die reinen Audiohörer halt ein bisschen Downgrade.
Naja, so generell Multimedia bin ich ja schon aufgeschlossen. Oh Gott, mein Gesicht auch noch im Internet. Da muss ich mich auch echt zusammenreißen, was ich erzähle.
Ja, wisst ihr, wie du aussiehst? Ihr wisst, wo ich wohne, ihr Penner.
Ja, aber nachher wirst du noch irgendwo erkannt.
Ich höre deinen Podcast. Ja, klar.
Wer weiß.
Ich weiß nicht, ich habe halt dieses YouTube-Video gesehen und dachte so, das wäre doch eigentlich ganz so scheiße. Einfach Kamera ins Regal, sich dahin fletzen, das gleiche machen wir uns halt auch.
Ja, nun gut. Da gibt es nun noch ein zentrales Problem. Wir haben keine Kamera.
Ich kann da was besorgen.
Echt?
Ich kenne Leute, die an der Kamera sitzen.
Oh mein Gott. Jetzt wird mir ganz sehr warm. Ist ja wie das erste Mal.
Geht das schon wieder los? Wir haben jetzt 89 Folgen gebraucht, um irgendeine Professionalität reinzukriegen, um es nicht in die Hose zu pissen, ins Mikrofon zu sprechen. Jetzt geht das alles wieder von vorne los. Hey, ich weiß nicht, ob wir das machen sollen, aber ich finde es halt irgendwie ganz
lustig. Da muss man aber auch dann ausgeschlafen sein. Und wer macht die Maske?
Der Praktikant,
der sonst siehst du so verschwitzt aus.
Der Praktikant, der auch am Mischpult spielt.
Und sonst sehen wir ja so verschwitzt aus. Und ja, halt im Fernsehen wirkt man ja auch immer dicker, müssen wir noch abnehmen.
Ja, da bin ich ja dabei.
Ja. Oh Mann. Naja gut, das kann man ja mal bedenken. Überdenken.
Ich meine, man kann es zum Beispiel mal ausprobieren und man kann es, muss ja nicht, auch wenn es einem nicht gefällt, kann man es ja auch einfach lassen. Das zwingt einen ja keinen
dazu. Würde das denn so perspektivisch, kameratechnisch funktionieren in diesem Zimmer?
Auch das gilt, das auszuprobieren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also mein Bruder hat halt eine Kamera und.
Ja, das ist mir klar, dass du darauf anspielst.
Die habe ich noch nie in der Hand gehabt, keine Ahnung, aber.
Wird der die denn. Stünde dir denn zur Verfügung?
Ich sag mal so, das lässt sich regeln. Ich meine, das ist jetzt auch kein Akt, wenn ich mir noch für 100 Euro dann noch so eine Kamera halt kaufe. Ich meine, die Dinger kosten mittlerweile ja nicht mehr die Welt. Es muss jetzt keine 4K Cinema-Kamera sein.
Es muss doch zukunftssicher sein.
Ja, wenn dann, ja, YouTube kann ja schon 4K, oder?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich bevor der Standard verabschiedet wurde.
Es besitzt zwar niemand ein Display, auf dem man das abspielen kann und bevor Googles Adobes Flash Player das kann.
Und bis sich das durchs Telekom-Netz durchgewurstet hatte.
Ja, ab 2016 ja sowieso nicht mehr. Ja. Hat es geklopft oder ist da einer hingefallen?
Hä? Was ist gefallen?
Hat da einer geklopft?
Am Fenster. Wir sind im zweiten Stock, mein Lieber.
Ja, in der Tür. Oder habe ich mir das eingebildet?
Irgendwo hat was verklopft, ja.
Ja, auf jeden Fall könnte man das halt mal ausprobieren. Kamera und so. Ich meine, die Alternative wäre halt zwei Kameras, aber das ist halt gleich doppelt aufwendig.
Ja, das muss vor allen Dingen, dann brauchen wir wirklich einen Schnittassistenten.
Da brauche ich jetzt eine Taste, um die Kameraperspektive zu wechseln. Da brauche ich noch einen extra Rekorder. Das ist wieder ein bisschen auch finanziell aufwendiger.
Ja.
Ich meine, die Kamera sich ausleihen ist nicht das Problem.
Okay, haben wir wieder ein neues Projekt. Wir müssen übrigens auch mal diese eine Kulturbüchse fertig machen.
Ja, vielleicht sollten wir einfach neu aufnehmen, weil es gibt mittlerweile einen neuen Doktor.
Vielleicht wäre das auch eine ganz gute Idee.
Naja, ich kann dir ja mal den Rohschnitt schicken. Dann kannst du dir mal anhören und entscheiden, ob wir das nochmal neu machen.
Der müsste noch hier liegen.
Achso, da hast du ihn auch noch mal dran. Das einzige Problem so mit Video wäre halt, dass wahrscheinlich der Upload bis zur nächsten Woche dauert. Wenn du 2 Stunden Video hochlädst.
Ja, da muss halt einer von uns dann jeden Mittwochmorgen in die Uni fahren.
Und da halt auch bleiben bis Freitag.
Wieso?
Weiß nicht, ob der Upload da so schnell ist.
Ja, so 36 Mbit kriege ich immer durch.
Ja.
Wie groß wäre das denn dann? Geht das dann auch noch über Auphonic, oder?
Ja.
Echt? Mhm. Krass.
Also Auphonic macht Video. Was mir eher Sorgen bereitet, ist der Schnitt auf diesem Rechner hier.
Naja gut, das ist ja jetzt, das ändert sich ja dann.
Wenn Apple dann mal neue Computer rausbringt.
Naja, bis dahin.
Was? Bis nächste Woche?
Nächste Woche? Weißt du, was ich übrigens rausbringe? Ich habe mich gefragt, wann neue Kindles kommen.
Weil du dir einen kaufen willst?
Ja, ich spiele mit dem Gedanken, mir einen zu kaufen, aber ich frage mich, wenn ich mir jetzt einen Kindle, da so einen günstigen kaufen würde.
Welchen?
Den billigsten.
Ach so, ich dachte, wenn nicht, dann den Paperwhite.
Ja, der ist mir zu teuer. Der ist zwar besser, gut. Ja, ist schon klar, aber das wäre dann wiederum zu viel Geld. Der kostet immerhin das Doppelte.
Ja.
Nicht, dass sie dann in 3 Wochen eine neue Generation vorstellen und dann quasi der Paperwhite der ist, der für 60 Euro verhauen wird, gell? Und,
das wäre natürlich ungünstig.
Deshalb habe ich mich gefragt, was eigentlich so der Produktzyklus vom Kindle ist.
Der ist nicht so schnell. Also ich glaube...
Weil auf jeden Fall sind neue Kindle Fires angekündigt für diesen Herbst. Hm. Das ist jetzt geleakt. Das habe ich durch Google rausgefunden, aber was so andere Kindles angeht...
Ich glaube, der Fokus liegt nicht so auf den E-Readern. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass zwar jedes Jahr oder jede anderthalb Jahre neue Kindle Fires rauskommen.
Ne, der wäre jetzt ungefähr so fast ein Jahr alt, der Kindle Fire.
Ja, also so iPad, so normale
iPad-Zyklus. Ja, halt. So fürs Weihnachtsgeschäft immer neuer.
Der Paperwhite ist jetzt ein halbes Jahr alt, oder?
Echt? Erst?
Ich weiß es nicht. Aber tendenziell gibt es diesen Kindle schon seit 3, 4, 5 Jahren. Hm. Und das ist jetzt die dritte oder vierte Generation. Also es kann sein, dass es halt Ende nächsten Jahres einen neuen Kindle gibt. Es kann auch sein, es ist halt die Frage, wie schnell sich die E-Ink-Technologie weiterentwickelt.
Ah, stimmt, ja.
Weil letztendlich den Kindle, den ich habe, und der Kindle Touch und der davor war, das war ja alles dasselbe Display. Es war ja nur andere Verpackung. Hm. Und andere Features, aber...
Und der jetzt da für 60 verschabelt?
Das ist im Grunde meiner.
Okay.
Oder hat der
Touch? Und ist der okay?
Hat der Touch?
Nee. Nee, ich glaube nicht. Brauche okay. Nicht um Touch. Von nee, Bedienungs brauche ich keinen Touch.
Ich brauche auch keinen Touch.
Geht denn da nur um den Display?
Ich habe den ja.
Es wäre ja, ich meine, der Paperwhite-Display soll zwar deutlich besser sein. Ich meine, die Studentenbudgetchen ist halt aber auch sehr begrenzt, gell?
Also ich habe den. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich den gekauft habe, gab es den Touch auch schon. Und ich habe mich halt bewusst dagegen entschieden. Und der ist nicht ganz so hell wie der Paperwhite, aber solange du halt einigermaßen Licht hast, ist der super.
Das Problem ist, ich lese in letzter Zeit extrem viel elektronische Dinge.
Ja.
Und ich kriege das auf dem MacBook nicht gebacken. Ja. Ich weiß nicht, wieso. Also es ermüdet irgendwie meine Augen. Selbst wenn ich die Schrift relativ groß mache. Auf dem iPhone kein Problem. Aber das iPhone, da kann der Akku beim Runtergehen zugucken. Das macht dann auch Depressionen. Also.
Was mir bei dem Kindle halt Depressionen macht, sind halt die Schriftarten.
Nee, das ist bei den teuren auch nicht besser.
Nee, aber das bei einem iPhone hast du halt wenigstens theoretisch die Auswahl von mehr Schriftarten. Beziehungsweise kann halt die
App. Was sind das jetzt hier für einzelne Artikel?
Weiß ich nicht, zeig mal. Ach so, das waren...
Weil da bist du als Autor eingetragen.
Das ja, das sind Bücher, die ich mir... Ich habe mir das Humble E-Book Bundle gekauft und habe die dann selber über das Amazon Whispernet geschickt und deswegen bin ich da als Autor drin.
Hast du mal ausprobiert, PDFs nach EPUB zu konvertieren?
Nee.
Mit dem Whispernet?
Das geht?
Ja, du kannst nämlich, wenn du es an deine eigene E-Mail-Adresse, das habe ich gelesen heute, wenn du an deine eigene E-Mail-Adresse das schickst, und schreibst in den Titel der E-Mail Convert, dann konvertiert er dir ein angehängtes PDF zu Mobi.
Wenn da Schrift drin ist, die erkannt ist, oder?
Ja, vermutlich.
Wäre natürlich cool, wenn er auch gleich
OCR. So different das Problem. Es gibt zwar 4 Millionen Blogs über E-Books und E-Book-Reader und sonst wie. Die Artikel sind aber meistens beschissenst und ungefähr so, ja, ich habe den neuen Kindle ausprobiert. Der kann E-Books anzeigen. Das Display ist auch schön. Ist halt Amazon. Ist böse. Aber ein gutes Gerät. Punkt. Wow. Danke.
Ja.
Ich habe echt was gelernt.
Nee, habe ich nicht ausprobiert. Ich habe aber mal ein PDF auf das Ding direkt geschmissen und das war die Hölle. Also PDF willst du darauf nicht lesen. Du willst, dass das...
Ja, das verstehe ich. Es ging auch gar nicht um so doppelseitige PDFs, wie sie von der Uni gerne kriegen, sondern um einseitige.
Ja, und selbst das ist zu klein, weil die Auflösung ist nicht so gut von dem Teil. Und das muss dann schon Text sein, der sich an die Displaygröße anpasst und halt...
Und wenn man es quer nimmt?
Also es kann sein, es kann sein, dass es geht, aber das muss dann schon echt ein gutes PDF sein.
Das sind sehr, sehr gute PDFs. Aber da kann es auch sein, dass man die konvertieren könnte. Aber das Problem, was ich mit dem Konvertieren immer habe, sind diese Rahmentexte, die dann da mittendrin stehen. Mhm. Dass dann die Fußzeile mitten im Text steht, gell? Das nervt halt tierisch.
Ja. Mein einziges Problem mit dem Kindle ist, dass der Akku nur einen Monat hält.
Ja, es ist so problematisch.
Nee, eigentlich nicht. Aber das Problem ist, ich benutze den so selten. Und dann, wenn ich mal nehme, dann ist der Akku leer. Dann lade ich den immer auf und dann liegt er immer in meiner Tasche und irgendwann denke ich so, ah, du wolltest noch das Ding da lesen. Dann mal lese ich ihn und dann nächsten Tag ist er alle.
Du hast auch das WLAN an.
Ja, jetzt gerade. Aber normalerweise habe ich das aus. Wobei, ich habe da auch das mal ausprobiert. Ich habe da irgendwie... Es macht nicht viel Unterschied, glaube ich. Aber das Problem ist, der geht bei mir immer so ein bisschen in Vergessenheit und dann erinnere ich mich wieder dran und dann ist der Akku leer. Aber ich habe schon das eine oder andere Buch drauf gelesen, so ist nicht. Und das ist, also das einzige Problem ist, dass man halt nicht so genau weiß, wo man jetzt genau im Buch ist, weil das ist halt immer so ein bisschen kryptisch. Wir sind bei Position 5600 von 20.000. Hast halt nicht die Seitendicke oder so, wie bei einem normalen Buch, aber an sich ist das okay. Die Schriftarten nerven halt. Ein schönerer Font wäre schöner.
Wie ist so die Auflösung? Bist du damit zufrieden?
Bei dem ist die, also nominell ist die relativ niedrig, es sind 800x600, aber ich finde, die ist durchaus ausreichend. Da der halt auch Dings macht, na, wie heißt das? Graustufen, merkst du es nicht so.
Mhm. Wirkt schon relativ scharf.
Ja, es wirkt scharf, obwohl die Auflösung eigentlich ziemlich gering ist.
Ist nicht ermüdend für die Augen.
Nö. Wobei ich jetzt auch noch keinen Paperwhite wirklich in der Hand hatte. Ich habe mal neben jemandem gesessen, der einen hatte, aber da traut man sich ja auch nicht so, darf ich mal? Oder die ganze Zeit so aufs Dach drauf zu glotzen, ist halt auch irgendwie, wirkt immer ein bisschen komisch. Aber ich finde das halt ganz angenehm, dass der halt kein Touchgerät ist, weil mit den Tasten ist man halt relativ, ist halt relativ gut definiert. Wenn du da jetzt drückst, dann kommst du auf die nächste Seite. Und bei so Touchgeräten, wenn du halt irgendwie drankommst, da bummst, bist du plötzlich zwei Seiten
weiter. Was mich ein bisschen irritiert, sind die Seitentasten.
Inwiefern?
Ich hatte die ganze Zeit Angst, ich drück die.
Nö, machst du nicht. Die drückst du ja auch nicht von der Seite, sondern von oben nach unten Richtung Display.
Ja, stimmt, ich merk's gerade. Faszinierendes Ding.
Ja, es ist eigentlich ein billiges Stück Plastik, aber trotzdem halbwegs gut verarbeitet. Also das Ding liegt, wie gesagt, immer in meinem Rucksack. Ich habe da keine Hülle, kein gar nichts zu. Und es sieht doch top aus. Also.
Ja, das habe ich auch gelesen. So, ja, wenn Sie ein Kindle haben, ohne Hülle geht das gar nicht.
Mhm.
Also der Display ist quasi so nach der ersten Benutzung so verkratzt, dass sie nichts mehr erkennen können.
Mhm. Wie gesagt, das liegt immer in meinem Rucksack.
Hast du überhaupt Kratzer?
Ich weiß es nicht.
Ja, doch, da sind ein paar.
Ja.
So zwei.
Da das kein spiegelndes Display ist, siehst du die halt nicht.
Die werden auch kaum gebraucht verkauft, gell? Ist das mir aufgefallen?
Nee, ich habe nicht, weiß ich nicht, habe nicht nachgeguckt.
Ja, nee, ist so. Danke.
Kein Problem.
Ja. Das mit dem elektronischen Lesen, das ist noch. So, dass es komfortabel ist, ist irgendwie. Es ist für mich noch nicht gelöst, das Problem.
Auf gar keinen Fall, ne. Kannst du mal Herrn Stockmann fragen.
Naja. Gut, es ist schon nach 10.
Ja.
Machen wir mal den Sack zu.
Mal
wie wir vorhin schon behaupteten.
Ja.
Und verabschieden uns.
Bis dann.
Bis dann.
Draußen weint eine Katze.